Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen geilurbanen retrofuturistischen Unterhaltungsmatinee mit Tradition und für mehr Wachstum, die fast alle Fragen, die an fragen@vrindt.de geschickt werden, vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor.
Und Holger Klein. Was viele von euch nicht wissen, ist, dass es unsere 100. Sendung ist.
Oh, das wusste ich auch nicht.
Aber es ist absolut würdelos. Es ist absolut würdelos von mir, das hier zu verkünden. Ja? Jetzt an dieser Stelle, wir können das unmöglich zur 100. Sendung machen.
Warum nicht?
Wir machen natürlich eine Jubiläumssendung.
Ach so, dann ist das jetzt hier die 99a.
An diese Sendung anschließt. Nein, es ist schon die 100. Sendung und in der 101. Sendung feiern wir, dass wir 100 Sendungen gemacht haben. Mhm. So hatte ich mir das gedacht.
Gute Idee. Hast du dir auch schon ein Jubiläumsgala-Konzept ausgedacht?
In der Tat. Oh. Genau davon wollte ich erzählen. Also es wird schon eine Gala geben mit den absoluten Highlights aus 10 Jahren oder sogar 11 Jahren Vrindheit. Es gibt natürlich Statements von Prominenten und nochmal Rückblick.
Reaction-Videos, so weißt du, wie im dritten Programm, diese komischen, wo irgendwelche vermeintlich Prominenten, die man noch nie in seinem Leben gesehen hat, irgendwelche historische Videoausschnitte kurz beurteilen. Hast du das schon mal gesehen?
Nein,
das schlimmste Fernsehen,
das ich mir vorstelle.
Ich weiß nicht, wer das erfunden hat. Ich kann ja kein Privatfernsehen gucken, ich habe nur Öffentlich-Rechtliches. Und das ist so, dass wirklich eine der erbärmlichsten Sachen, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk überhaupt nur zu produzieren in der Lage ist. Das ist dann irgendwie so ein, keine Ahnung, Bild, so die Rolling Stones spielen in der Waldbühne und dann wird das so in den Hintergrund geschoben, das Bild, und dann sitzt daneben irgendein Prominenter, den ich nicht kenne. Und sagt, I can't get no satisfaction. Und dann kommt irgendwie ein anderes Filmchen mit irgendjemandem. Das ist halt total für den Arsch. Aber wahrscheinlich extrem billig zu produzieren, weil du musst halt nur irgendeinen Schwachmaten ins Archiv schicken und sagen, hol mal alles raus zum Thema Rolling Stones und dann nimmst du halt diese C-Promis oder was. Das ist echt grauenhaft.
Ich glaube, das können wir toppen, Holger. Das können wir locker toppen.
Gott.
Und ja, also so etwas wünsche ich mir, einfach so ein paar Statements und Blurbs aus der Öffentlichkeit, dann denke ich, wird es einen Rückblick über die Sternstunden geben, so ein paar Spiele, die wir dann zusammen spielen können, weißt du, so die Showmaster. Und was ich mir ganz cool vorstelle, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich starte hier mit einem Aufruf, schickt doch mal eure wildesten Geschichten mit der Vrindheit an fragen@vrindt.de und vielleicht ist da irgendetwas dabei, was wir dann verlesen können.
Ja.
Also, falls die Vrindheit euer Leben verändert hat,
ja,
zum Positiven.
Ihr könnt natürlich auch einfach kurze Sprachnachrichten aufzeichnen und dahin schicken.
Oh, das ist geil.
Bitte nicht länger als 30 Sekunden. Alles über 30 Sekunden und wenn es nur eine Sekunde ist, lösche ich ungehört. Ja, weil das, also, ne, dann schreibt es euch vorher auf. Also, artet das hier noch in Arbeit aus.
Also das ist tatsächlich eine gute Chance, in der Vrindheit mal vorzukommen. So komme ich jetzt ins Fernsehen mäßig. Genau. Also auf jeden Fall.
Ja, und wer Vrindheits Reaction-Videos schickt.
Oh mein Gott. Dem ist die Ewigkeit sicher.
Ja, der kriegt einen Redaktionsbesuch. Da kommen wir also vorbei. Und dann setzt's was.
Ach, wunderbar. Ich hoffe, wir kriegen wirklich
was. Das war mir überhaupt
was.
Nicht klar, dass das die 100. Hast du das echt gezählt?
Ich habe das gerade noch mal nachgezählt.
Krass.
Ja. Musste ich alles händisch, so mit dem Finger. Aber zum Glück hast du ja ganz gut, also auf deiner Seite, die ist so strukturiert, dass pro Seite immer 10 Folgen sind. Und so konnte ich das ohne Erbsenzählerei, konnte ich das einfach so durchzählen. Und das ist jetzt die 100. Ja.
Ja, fällt mir jetzt auch nichts Gutes mehr zu ein. Fangen wir mit Fragen an, wie es sich gehört.
Ja.
Ja.
Ja, halt so, wie wir es immer
so
machen.
Genau, genau.
Die nächste wird dann halt
die nächsten
ein bisschen 200 aus der
auch
Reihe
so machen, genau. Sebastian fragt, wie viele Seiten lest ihr ein schlechtes Buch im Schnitt, bevor ihr es weglegt?
Ich glaube, bei mir sind es tatsächlich 10 Seiten Max. Also der Durchschnittswert ist, der liegt so bei 50. Also wenn man Leute fragt, die sagen, ja, 50 Seiten kann ich beurteilen, so Literaturkritiker machen das auch so, 50 Seiten kann ich beurteilen, ob ich das weiterlesen will oder nicht, ist mir viel zu lang.
Ja.
Also wenn mich am Anfang auf den ersten Seiten nicht entweder der Stil oder die Story reinzieht oder sonst irgendwas, ein toller Humor oder so, dann lege ich es tatsächlich weg.
Ja, stimmt. Es ist auf den ersten paar Seiten bei mir auch. Wobei mir das extrem selten passiert. Weil ich wahrscheinlich auch vergleichsweise wenig lese. Ich schaffe das ja nur, wenn ich irgendwie mehrere Tage am Stück frei habe, mal irgendwas zu lesen. Und ich habe so viel auf der Liste, was ich alles lesen will und so viele Empfehlungen bekommen dann von irgendwoher über das, was ich auf der Liste habe, dass es fast ausgeschlossen ist, dass es schlechte Bücher sind. Das ist eigentlich ganz praktisch.
Mhm.
Irgendwie. Wo ich mich aber durchquäle, sind Sachbücher. Also wenn mich ein Thema interessiert, da quäle ich mich auch durch, wenn der Stil scheiße ist, weil ich die Informationen habe. Ich ärgere mich dann auf jeder zweiten Seite. Das hätte es aber auch irgendwie schöner oder kürzer oder sonst wie machen können. Aber da quäle ich mich tatsächlich dann durch.
Bei Sachbüchern kenne ich kein Erbarmen. Also wenn du mir irgendwie den Sloterdijk hinlegst, dann sage ich, nein, danke.
Ja,
also,
gut, Sloterdijk. Da verstehst du ja auch kein Wort. Der wahrscheinlich selber nicht.
Ja, eben. Also entweder du hast eine klare Sprache, dann bedeutet das, dass du dein Thema verstanden hast.
Ja.
Dann höre ich dir zu. Aber wenn du meinst, rumschwurbeln zu müssen und mich davon überzeugen zu müssen, dass du deinen doppelten Doktortitel auch wirklich verdient hast, weil du die Schwurbelsprache drauf hast, dann sage ich ganz klar, nein, danke, da gibt's auch andere. Dann suche ich mir halt jemanden, der tatsächlich was davon versteht und das auch gut vermitteln kann.
Ja.
Also wirklich, in unserer Zeit mit diesen knappen Ressourcen, da muss ich mir sowas doch nicht geben.
Ja, es ist halt oft so, dass vor allen Dingen, also das fällt mir auf, Sachbücher, die aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt wurden, die sind oft langweilig.
Mein
also weil
Gott,
deutsche ÜbersetzerInnen scheinen nicht in der Lage zu sein, oder die meisten von denen, oder zumindest diejenigen, deren Werke ich lese, scheinen nicht in der Lage zu sein, ein bisschen schöner zu schreiben. Also weil wenn du dann so, also ich lese gerade zum Beispiel von David Aboulafia Das Weite Meer, Das Unendliche Meer, also ein 1000 Seiten Schinken, der betrachtet die Entwicklung der Zivilisationen vom Meer aus, was total spannend ist. Mhm. Also nicht so, ne? Und dann sind die Skythen über die Alpen marschiert oder
irgendwas. Ja, das ist mal was Ungewöhnliches.
Genau, was Ungewöhnliches.
Spannendes, wo du auch mal was Neues lernst.
Halt so, da und in dem im Jahr 600 muss sich Handel zwischen Indonesien und entwickelt haben, weil da sind Artefakte gefunden worden und so weiter. Und der kommt halt von Seefahrerei auf die, ich sag mal, Innenpolitik und nicht von der Innenpolitik auf die Seefahrerei. Ist total interessant. Im Englischen liest sich das auch wirklich sehr gut weg, aber im Deutschen ist das so zäh und ja, irgendwie so uninspiriert.
Repetitiv, das hat auch immer repetitiv. So was Repetitives.
Ja. Mhm. Und das ist, ich weiß überhaupt nicht, warum die Verlage sowas durchgehen lassen. Ja, weil so Idioten wie ich die Bücher trotzdem kaufen.
Aber ich weiß ganz genau, was du meinst, weil ich mache ja auch Übersetzungen von den Sachbuch-Abstracts.
Ja.
Also vom Polnischen ins Deutsche, aber das Polnische ist schon eine Übersetzung aus dem Englischen. Und deswegen, also mir fällt, ich weiß genau, was du mit diesem Schreibstil meinst. So dieses ausgelatschte und repetitive und halt locker flockige, aber wenn du es halt übersetzt ins Deutsche und ich erwische, dann funktioniert es nicht. Und ich erwische mich immer wieder dabei, was ein Quatsch, ich erwische mich nicht dabei, sondern ich muss.
Andere erwischen dich dabei.
Nein, andere erwischen mich auch nicht dabei. Was ich sagen wollte, ich muss regelmäßig den Text komplett neu schreiben, so als würde ich den, also mit meinen eigenen Worten anders wiedergeben.
Ja,
verstehst du?
Ja,
so, dass
ich
nicht mehr übersetze, sondern dass ich tatsächlich die Gepflogenheiten der deutschen Sprache hernehme und das schreibe. Das heißt, ich richte mich irgendwann nur noch nach dem Inhalt und schaue, wie würde man das bei uns ausdrücken.
Ja.
Weil es klingt einfach alles scheiße, was ich so übersetze, wie es da steht.
Ja, und dass es geht mit der deutschen Sprache packend zu schreiben, packend, auch so ein vollkommen bescheuertes Wort, aber gut, dass es geht, zeigen mindestens zwei Autoren, die ich gelesen habe. Das eine ist Frank Schätzing, sehr verachtet dafür, dass er Popcorn-Kino in Buchform rausgebracht hat. Aber Der Schwarm war einfach ein sehr, sehr geiles Buch.
Mhm.
Also das konnte man super wegmetern. Es war irre spannend. Und das andere ist Andreas Eschbach.
Mhm.
Die schreiben beide originär deutsch. Das sind keine Übersetzungen und die schaffen es beide richtig spannend zu schreiben. Also geht es. Also sollen sich die anderen auch mal anstrengen und dann geht es auch in der Übersetzung und zwar so wie du sagst, aber es ist halt dreimal so viel Arbeit.
Exakt.
Ist halt wie beim Film- und Serien-Synchronisieren ist ja auch das Problem, dass die sehr oft sehr, sehr lieblos, sehr uninspiriert sind.
Fürchterlich, ja.
Und ich hab das ja mal gelernt, ne? Ich habe mir das ja beibringen lassen, so richtig von einer Profi-Synchronbuchautorin und Regisseurin und so. Ja, habe dann nie gearbeitet darin, weil mit den Podcasts war dann, weiß ich nicht, das bessere Geschäft, das einfache, ich weiß es nicht. Und da kriegst du wirklich, also du hast halt die Originaldrehbücher. Und dann hast du eine Übersetzung und wenn du Glück hast, kriegst du noch das Continuity-Skript, also das, was tatsächlich gesagt wurde. Das ist der Idealzustand, ne? Weil oft hast du halt ein Drehbuch, da ist ein Satz drin, der wird aber dann beim Dreh ganz anders, wird anders ausgesprochen, wird noch was dazugetan und sonst wie. Und diese Dinger lesen sich, also die kommen praktisch von einem Übersetzer. Also du hast das Originalbuch, die Übersetzung kommt von einem professionellen Übersetzer oder sowas und ist aber einfach nur 1:1 wegübersetzt. So, ne?
Mhm.
Und darum sagen in Synchronisationen, also darum haben wir in deutschen Synchronisationen so komische Formulierungen. Sie hatten eine gute Zeit, am Ende des Tages. Mhm. Was gibt's da noch?
Ich erinnere,
gut, das kann man sogar sagen. Das hat mir mal ein.
Ja, das stimmt, das kann man sagen.
Das funktioniert.
Aber trotzdem, es ist ein Scheinanglizismus.
Scheinanglizismus, sehr schön, genau. Diese ganzen komischen Formulierungen, die überhaupt keinen Sinn machen, daher kommt das, weil die so billig übersetzt worden sind. Weil natürlich der Übersetzer sagt sich, ja gut, ich kriege halt 100 Mark fürs Übersetzen, dann mache ich das jetzt halt einfach. Ist ja nicht mein Problem, ist das Problem des Synchronbuchautoren hinterher oder des Synchronregisseurs. Ja. Und dann sitzt du da, hast dieses übersetzte Buch und musst das dann wieder übersetzen in eine Struktur mit bestimmten Hinweisen, also bestimmten Timing-Hinweisen und sowas, in eine Struktur übersetzen, die auf den Film selber passt. Musst du mal drauf achten. Du hast es sehr oft, vor allen Dingen auch in deutschen Übersetzungen dann, weil die deutsche Sprache, also deutsche Sätze sind länger als englische Sätze, dass manchmal, also du hast zwei Szenen, Szene A, Szene B, und der erste Satz aus Szene B wird schon am Ende von Szene A gesprochen und dann springt es erst um in Szene B, wo dieser Satz gesprochen wird. Im Original ist das oft gar nicht so.
Im
Original Schnitt und dann fängt der Satz an. Im Deutschen hast du gerne Satz fängt an, Schnitt. Damit du so, ne, und das kannst du markieren in diesen Synchronbüchern und sowas. Und Synchronbuchschreiben ist auch so ein Pauschalhonorar. Ne? Kriegst halt 100 Mark kriegt der Übersetzer, 100 Mark kriegt der Synchronbuchautor. Und dann kannst du dir überlegen, wie viel Mühe gibst du dir denn? Ja, und wenn du dir keine Mühe gibst, kriegst du halt dann so ein Synchronbuch, wo es dann am Ende des Tages eine gute Zeit war. Ja, oder? Wenn wir letztlich Spaß hatten, war es am Ende des Tages eine gute Zeit. Das ist ein schöner Sendungstitel, warte mal.
Wunderbar, schreib auf.
Wenn wir letztlich Spaß hatten, war es am Ende des Tages eine gute Zeit. So.
Was für ein toller Titel auch für die 100. Sendung.
Stimmt, ja genau. das kannst du dann so wegschreiben irgendwie. Oder du gehst halt hin und denkst noch mal einmal drüber nach, also für 5 Pfennige mitdenken und machst dann aus, am Ende des Tages machst du dann wieder ein letztlich. Oder sowas.
Ja.
Macht aber kaum jemand. Und da, wo es gemacht wird, da fällt einem auf, oh, das ist aber gut übersetzt.
Mm, genau.
Und das ist gar nicht gut übersetzt, sondern oft, also zumindest meiner Erfahrung nach, und die ist wirklich sehr, sehr klein, nur muss ich zugeben, oft ist es tatsächlich, passiert das nicht in der Übersetzung, sondern in der Herstellung des Synchronbuchs. Dass da halt jemand sitzt, der auch vielleicht Synchronregie-Erfahrung hat oder sogar als Synchronsprecherin arbeiten kann oder sowas. Und sich einfach denkt, so redet doch keiner.
Ja.
Und das dann glättet. Ja, wie kam man jetzt dahin? Ach so, ja, Übersetzungen, genau.
Ja, ursprünglich war die Frage, wie
schlechte
viele
Bücher,
Seiten eines schlechten Buches wir lesen.
Aber bei mir ist das auch ratzfatz. Ich gucke auch, wenn ich im Buchladen stehe und denke, ich will mir dieses Buch möglicherweise kaufen, dann gucke ich und lese einfach die ersten paar Sätze. Und wenn das schon nicht stimmt, dann lege ich es wieder weg.
Ja, genau.
Also, ja. Gab es nicht mal eine Lesung von, wie hieß denn, Tresenlesen hat der gemacht. So eine Veranstaltung war das in den 90er Jahren in Essen. War das Essen? Nee, Duisburg. Was ist das alles lange her? Wie hieß der denn? Frank Goosen! Ich meine, der hätte sogar mal eine Veranstaltungsreihe gehabt, wo es nur darum ging, erste Sätze in Büchern. Ja, da gab es cool. Halt sehr schöne, ja. Naja, kommen wir zu Äußerlichkeiten. Sebastian, wüsste gerne, warum sind die Modellbilder an Friseurläden immer so super alt? Da ich seit 1996 nicht mehr beim Friseur.
Ah, naja, aber die hängen ja immer so nach außen. Ja, aber
ich guck da auch nicht hin, weil ich keine Haare. Also.
Ach so, ist nicht Teil deiner Lebenswelt.
Genau, ich sehe das nicht.
Verschließt
das
du dich
drin? Nee, das ist so mein Spamfilter, der nimmt das raus.
Okay. Ja, weiß nicht. Also es gibt zwei Seiten von alt. Das eine alt ist, du kriegst so Studioline-Frisuren. Also die sind da halt aus den 90ern halt so. Saure Dauerwellen und so.
Saure Dauerwellen?
Ja, saure Dauerwelle ist ja diese Art von Dauerwelle mit diesen Korkenzieherlöckchen. Mm. Das war in den 80ern ganz modern. Also diese Pudelfrisur halt.
Ja.
Also alt in dem Sinne, dass die Frisuren oder dass das Bild halt in einem Jahr aufgenommen wurde, das schon lange, lange zurückliegt. Oder die sind alt in dem Sinne von verblichen. Die fangen schon an, so gelblich, bläulich zu werden.
Stimmt.
Und das passiert ja auch. Und das finde ich ja immer total faszinierend. Das haben ganz oft Afro-Shops, ich weiß nicht, vielleicht auch nur Afro-Shops in meiner Umgebung. Ich weiß nicht, ob das generell so zutrifft. Oder auch so Lotto-Geschäfte. Ältere Lotto-Geschäfte. Bei uns heißen die Lotto-Geschäfte das, was im Rheinland ein Bütchen ist. Deswegen sage ich das so. Ja. Und das ist für mich einfach eine Art von Betriebsblindheit. Wenn du halt Tag für Tag in deinen Laden reingehst, dann fällt dir das nicht auf. Die Sachen hängen da schon ewig,
stimmt.
Die verbleichen, werden hellblau und du checkst es einfach nicht, weil du da nicht mehr drauf achtest.
Mein Klassiker diesbezüglich, das sind zwei Geschäftsarten, die sieht man nur noch recht selten. Das eine ist der Haushaltwarenladen und das andere ist der Elektroladen. Also, ne, wo
oh
du
dann, ja, ne,
und das da, der sind, hat halt einmal, ja, ja. Hat der einen Pappkarton von einem Handrührgerät ins Schaufenster gelegt. Das war vor 18 Jahren und seitdem liegt er da. Und die Sonne scheint drauf und scheint und scheint und scheint, ja.
Oh mein Gott, war Anfang 2000er Jahre war ich in Berlin-Weißensee. Und das ist ja so eine krasse Gegend. Ich war da mit einem Freund übers Wochenende. Wir hatten irgendwie so kostenlose Tickets von der Bahn gekriegt. Und das haben wir halt genutzt. Und wir haben ein billiges Hotel in Weißensee gekriegt. Mhm. War halt einfach so. Und für mich hat sich das interessant angehört, weil es ist halt so ehemalige DDR. Und also es ist Ost-Berlin. Und wir sind da angekommen und ich war absolut geflasht. Also überall standen so Nazis mit Hunden rum, weißt du, so wie Pappfiguren in der Landschaft, standen die überall verteilt. Und da gibt's ja nichts, da gibt's ja wirklich nichts. Da gibt's halt diese Kunsthochschule, aber sonst gibt's da nichts.
Ich war
und
ehrlich das Geile gesagt, ich war, weiß gar nicht, wie es jetzt in Weißensee aussieht. Also
ja, vielleicht tun wir
Weißensee
Ahnung.
Jetzt Unrecht.
Na, ganz
Entschuldigung,
bestimmt.
Weißensee. Leck mir
aber
am Arsch.
An Anfang der 2000er Jahre gab es dort die mieseste Pizza aller Zeiten. Da hat wirklich der Pizzamacher einfach so ein paar Pilze aus dem Glas über die Pizza geschüttet und sie haben nach Essig geschmeckt und so. Aber das Geile war, das waren wirklich die Läden. Die Läden aus der DDR, die waren exakt so, wie man sie verlassen hatte. Mhm. Weißt du, da war so ein Zoogeschäft. Und so eine Eisdiele mit DDR-Eissorten und alles war verblichen, alles war vergilbt. Und das war so krass, weil es war wirklich so, als hätten die Menschen diesen Stadtteil verlassen und als wäre nie wieder jemand dahin gekommen.
Ja, so Pripyat.
Also, total apokalyptisch, exakt so. Ja, das war krass. Also das hat mich so beeindruckt und so bewegt und so begeistert auch, dass ich das nie vergessen habe.
Ich überlege gerade wirklich, wann war ich das letzte Mal in Weißensee, aber was soll ich da auch? Nee, fällt mir nicht ein.
Ja, vielleicht ist ja jemand, der jetzt zuhört und
genau,
da wohnt
und kann man
uns mehr erzählen
eine Fotoserie kann. Machen, auf irgendeinen Dienst hochladen und den Link in die Kommentare schreiben.
Ja.
Leo fragt, warum haben Sternchennudeln ein Loch in der Mitte? Und was passiert mit dem ausgestanzten Teil? Ich habe ja nicht die leiseste Ahnung, was Sternchennudeln sind.
Das sind die Nudeln, die man auch auffädeln kann und als Halskette sich so, weißt du?
Ach, das, was in der Nudelsuppe ist.
Ja, genau.
Ah, okay. Warum haben die ein Loch in der Mitte? Damit man sie auf Halsketten auffädeln kann. Und mit dem ausgestanzten Teil, was mit dem ausgestanzten Teil passiert, könnten wir dir sagen, da müssten wir dich allerdings gleich erschießen. Die werden natürlich nicht ausgestanzt, du Pfeife, sondern das kommt aus einer Tülle, wird das herausgepresst. Und da ist halt irgendwas in der Mitte. Mann,
was man genau.
Alles
oder,
erklären muss.
Oder wie Ilka aus meiner Klasse sagen würde, landet im Klo. Und zwar im Biounterricht hat die Lehrerin gefragt, was passiert denn mit der Eizelle, wenn sie ausgestoßen wird? Da meint die Ilka so, die landet im Klo.
Da hat sie nicht ganz unrecht, die Ilka. Ach, herrlich. Die Ilka. Die neue Heldin der Vrindheit. Michael fragt. Wie wäre es, wenn der Mensch qua Evolution nicht mehr auf Schlaf angewiesen wäre? So wie Delfine, die auch 24-7 wach sind, sonst würden sie ertrinken, weil Blasloch, Sauerstoffatmung und so.
Ja, die haben immer so eine Gehirnhälfte auf
Standby. Ja, genau. Und daher jeweils eine Gehirnhälfte schlafen legen. Gäbe es die 40-Stunden-Woche noch? Würden wir nachts arbeiten und tagsüber Freizeit haben oder andersrum? Sozioökonomische Differenzierung in 40- bis 80-Stunden-Kasten? Ladenöffnungszeiten, genauso viel essen und abnehmen, man verbraucht im Schlaf ja weniger Kalorien, oder mehr, oder mit mehr Ruhe und genussvoller, 3 bis 6 Mahlzeiten. Wie wäre das Lebensgefühl?
Das ist ja echt ein Thema für einen ganzen Roman. Das ist,
schreib
das
ihn.
Weckt ja die kreativen.
Ja, so kontrafaktisches.
Ja, also voll gut. Voll gut. Das gefällt mir sehr, sehr gut als Gedankenexperiment. Aber das Erste, was ich gedacht habe, war, ich möchte das nicht. Also ich würde das nicht wollen, weil ich diese Struktur wunderbar finde, dieses Aufschwung- und Abschwung-Prinzip des Lebens, das im Schlaf auch Ausdruck findet oder in dem Bedürfnis nach Schlaf oder in diesem Wachsein und Schlafen müssen. Es ist einfach toll, dass man jeden Tag aufs Neue so einen Neustart hinlegen kann und dass man sich zur Ruhe legt. Also ich finde, das gibt dem Leben einen Rhythmus, auf den ich persönlich nicht verzichten könnte. Natürlich, es wäre was anderes, wenn ich gleich so geboren wäre in eine Welt,
also du,
in der
du kannst
das,
ja gar nicht anders, als nicht drauf verzichten zu wollen. Ja. Das ist ja eben, das ist, also ich finde so diese Frage, gäbe es die 40-Stunden-Woche noch und sozioökonomische Differenzierung in Kasten, ne, zwischen 40 und 80 Stunden. Also es gäbe ja durchaus einen Rhythmus und der würde halt hell-dunkel heißen. Und würde sich halt verschieben mit dem Sonnenstand.
Ach so, weil Tag und Nacht gibt es ja weiterhin.
Gibt es weiterhin, genau. Also ja. Das würde sich mit dem Sonnenstand verschieben. Die Frage ist halt, wie wir unsere Gesellschaft, ich sag mal, ökonomisch aufstellen würden dadurch. Also im Moment hast du ja, ne, also 8 Stunden arbeiten, 8 Stunden Freizeit, 8 Stunden schlafen. Du stehst mit dem Wecker auf, also du zwingst dich aus dem Schlaf heraus, um dir irgendeinen Scheiß schnell reinzudrücken, um in völlig überfüllten, wie auch immer, Verkehrssystem zu einem Job zu fahren, der dir eigentlich keinen Spaß macht, wo du über die Witze deines Chefs lachen musst und so weiter. Würden die Psychopathen, die sich diese Gesellschaftsordnung ausgedacht haben, und uns Einfältige in diese Ordnung hineingezwungen haben, würden die weiterhin den Ton angeben, wie würde das dann aussehen? Mm. Also würden die nicht den Ton angeben, dann würde, glaube ich, was ganz anderes, also dann würde halt, glaube ich, irgendwann geguckt werden, was brauchen wir denn eigentlich, wie die Delfine, was brauche ich denn eigentlich? Ich brauche ein bisschen rumschwimmen und ein bisschen Fisch. Mm-hmm. So, und eventuell würde sich das Ganze dann sogar entzerren. Aber du hast halt immer Leute, die die Macht ausüben wollen und die das auf irgendeine magische Weise hinbekommen, den Defekt in unseren Gehirnen dahingehend auszunutzen, dass sie Manager oder Verantwortliche oder Leistungsträger sind und daraus erstens eine Machtposition begründen und eine Wohlstandsposition begründen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir die gesamten 24 Stunden zur Verfügung hätten, dass wir dann auch viel besser die Möglichkeit hätten, diesen Psychopathen auszuweichen.
ja, ich weiß es nicht. Also du hast Tag und Nacht.
Ja.
Ich glaube, das würde erstmal zu einer Spaltung der Gesellschaft führen, weil es dann die Tagmenschen und die Nachtmenschen gäbe. Also diejenigen, die lieber nachts oder lieber tagsüber produktiv sind.
Mhm.
Und ja, je nachdem, welche Fähigkeiten und welche beruflichen Anforderungen du hast, ist es halt besser, nachts oder tags zu arbeiten. Und boah, warte, ey, das ist alles noch so unfertig.
Ja, ja, es ist interessant.
Warum wabert das so rum?
Wenn die Psychopathen die Macht behalten, dann arbeiten wir keine 8 Stunden, sondern dann arbeiten wir halt 16 Stunden oder irgendwie sowas oder 20 meinetwegen. Und fragen uns am Ende auch nicht, wofür wir das eigentlich tun, weil ich kann ja nur mit einem Fahrrad zurzeit fahren.
Mhm.
Ne? Das ist echt ein...
Boah, trotzdem, ich finde die ganze Frage, also die Fragestellung, die überfordert mich gerade komplett, aber ich finde die sowas von intriguing,
ja,
dass ich mir die jetzt aufgeschrieben habe und dass ich vielleicht da
kann
tatsächlich
man wirklich
mal...
ein Buch draus machen. Also ich meine, das wäre wirklich, und das wäre kein Roman, also man kann einen Roman draus machen.
Man kann auch einfach eine Kurzgeschichte schreiben über so
ein Szenario.
Man kann
ein Sachbuch daraus machen, das ist ein super Faden, um ein Sachbuch aufzunehmen.
Ja.
Ja, weil es gibt ja jede Menge Menschen, die sich mit genau solchen Fragen implizit beschäftigen. Schlafforscher, Ökonominnen, das kann man einmal komplett, was würde dann passieren? Was könnte aus einer Ökonomie werden? Was könnte aus einer Politik werden? Das finde ich auch total spannend.
Ja.
Ja, da hat er uns jetzt aber ein Floh ins Ohr gesetzt.
Behalten
stimmt,
wir das
da muss, das ist echt zum lange drüber nachdenken und sich Notizen machen. Das kann man, ja, sehr gut. Michael,
genau so ist das.
Sehr gut. Sehr gut, Michael. Top, Michael, gerne wieder. Thomas brächte gerne in Erfahrung. Wenn ihr ab morgen auf eine bedeutsame Annehmlichkeit in eurem Leben verzichten müsstet, welche würdet ihr wählen und warum? Ohne etwaige Kosten einzusparen, das verändert sonst bestimmt die Entscheidung. Welche bedeutsame Annehmlichkeit in meinem Leben verzichten?
Also ich glaube, ich könnte tatsächlich auf exotische Früchte, die extra hierher gekarrt werden oder mit dem Flugzeug hierher gebracht werden, ich glaube, dass ich auf die tatsächlich verzichten könnte.
Keine Bananen mehr?
Nein, keine Bananen mehr. Keine Papaya mehr. keine Mango,
Avocado,
keine Maracuja.
Avocado ist einfach
keine
das
Avocados.
Böseste Essen, das man überhaupt... Ja, Avocado.
Ja, genau. Also ich könnte auf alle diese Dinge verzichten. Ich finde das sogar ziemlich cool, muss ich sagen, wenn man sich auf die heimischen Sachen konzentriert. Mhm. Ich bin ja so aufgewachsen in Polen, war das ganz genau so. Und das war einfach mega geil, dass es so etwas wie eine Erdbeersaison gab. Und die war nun mal so Mai bis Juni. Und davor und danach gab es keine Erdbeeren mehr.
Wobei das
und so hatte man etwas, worauf man sich die ganze Zeit freuen kann. Oder es gibt halt diese Pilzzeit und die Zeit für Pflaumen, für Birnen, für Äpfel. Und ich finde das wunderbar. Das gibt dem Jahr eine Struktur. Und das also wozu
wobei
in die Ferne schweifen?
Die gebe ich mir im Grunde selbst. Also es ist Erdbeeren gibt es halt nur, wenn es Erdbeerhäuschen gibt. Und das ist dann die Erdbeerzeiten. Also dieses ganze Gewächshausimport.
Ja,
und so,
aber die sind
nicht
verfügbar.
Aber es ist halt da.
Ja,
genau.
Das ganze Jahr.
Es ist da und es übt trotzdem einen unterschwelligen Druck auf einen aus. Das ist da die Erde. Oh, guck mal, es gibt Erdbeeren. Nee, komm, lass. Aber du musst dich dann halt damit beschäftigen. Das ist ziemlich, ziemlich anstrengend. Auf welche Annehmlichkeit würde ich verzichten? Kraftfahrzeuge.
Ja, das habe ich jetzt auch gedacht.
Kraftfahrzeuge, also ich bräuchte nicht wirklich, also das ist tatsächlich eine totale Annehmlichkeit. Ich würde auf Kraftfahrzeuge verzichten, weil alle Wege, die man zurücklegen will oder muss, kann man auch, also ich meine so individuellen Kraftverkehr, ne? Also Auto, Motorrad und sowas, das kann man auch mit dem Fahrrad machen, heutzutage sogar mit einem Elektrofahrrad, was jetzt wiederum ein Kraftfahrzeug wäre. Das kann man mit öffentlichen Verkehrsmitteln regeln. Also ich glaube, das würde ich hinkriegen.
Ja,
und vor allen
ich
Dingen
glaube tatsächlich, dass es eine Frage der Gewohnheit ist.
Absolut, absolut. Ich erzähle da ja mal, ich bin ja aufgewachsen. Ja, wie lange fahre ich da jetzt? mit dem Fahrrad 10 Minuten vom nächsten Bahnhof entfernt. Also von dem Ort, wo das Haus meiner Eltern steht, bis zum nächsten Bahnhof sind es 10 Minuten mit dem Fahrrad. Von da aus sind es, glaube ich, keine 30 Minuten bis zum Kölner Hauptbahnhof mit dem Zug. Ich habe das nie gemacht. Nie. Ich bin nie mit dem Fahrrad zum Bahnhof nach Köln wieder zurück mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Nie im Leben. Ich habe immer das Auto genommen, das unmittelbar vor der Tür stand.
Das ist Wahnsinn, oder?
Das ist völliger Wahnsinn. Und mit dem Auto habe ich garantiert länger gebraucht, ne? Weil nach Köln reinfahren ist fürchterlich
Parkplatz
anstrengend.
Parkplatz finden,
weil man will ja auch nicht im Parkhaus Geld bezahlen. Diesen ganzen Kram. Das ist nur Gewohnheit. Ja. Ich glaube wirklich, dass du kannst auch Strecken, klar, jetzt kann man wieder ausdifferenzieren. Wir sind halt so dumm gewesen, Siedlungen da hinzubauen, wo du nicht in 10 oder meinetwegen 15 Minuten mit dem Fahrrad zur nächsten öffentlichen Nahverkehrsstation kommen kannst. Der ÖPNV ist da im Zweifelsfall auch total unterausgestattet und sowas. Aber so ganz prinzipiell, ich denke immer, solange du in 15 Minuten mit dem Fahrrad alles erreichen kannst, brauchst du kein Kraftfahrzeug. Und das ist natürlich, wenn du dann in der Stadt wohnst, so wie ich, oder in einer solchen Stadt wohnst, ist das halt vollkommen lächerlich, ein Kraftfahrzeug zu haben.
Ich finde es auch unter aller Sau, wenn ich sehe, was hier Leute aus meiner Nachbarschaft machen, weißt du? Dass die auch mit dem Auto um die Ecke fahren, quasi zum Bäcker.
Ja, ja, ja.
Warum?
Weil das Auto da steht.
Das wäre ein Spaziergang von 5 bis 10 Minuten.
Ja.
Und noch schlimmer wird es, wenn die mit dem SUV fahren. Also
ja,
da gut, hört ja, für mich ja, alles auf.
Ja, ja, das ist also 2 Tonnen und mehr durch die Gegend zu transportieren, nur um Menschen von A nach B zu bringen, halte ich auch für eine unfassbare Eselei.
Ja, und schlimm ist es auch noch, wenn denen Bewegung echt mal gut tun würde, weißt
ja,
du?
Ja, der Witz an der Sache ist ja, dass wir Landbevölkerung, ich habe ja den großen Vorteil, dass ich die Hälfte meines Lebens quasi auf dem Land verbracht. Was heißt quasi? Ich habe die auf dem Land verbracht. Wo ich gewohnt habe, da gab es noch nicht mal einen Zigarettenautomat. der Witz an der Sache ist, du fährst mit dem Auto, wo du eigentlich 10 Minuten, also fährst 5 Minuten mit dem Auto, wo du 10 Minuten mit dem Fahrrad hättest fahren können, oder meinetwegen auch 15 Minuten. Und dann gehst du gezielt spazieren. Ich mache mal einen Spaziergang
ja.
Machen. Ich mache das in der Stadt auch. Aber letztendlich ist einen Spaziergang machen das Verhalten der Autofahrer. Die, ne? So, jetzt bewege ich mich mal. Wohingegen, wenn du in der Stadt wohnst, du bist dich ja die ganze Zeit am Bewegen. Ich bin überhaupt nicht in der Lage, klar, außer ich verlasse meine Wohnung mal nicht, gibt's auch so Tage, aber ansonsten bin ich nicht in der Lage, weniger als 6.000-7.000 Schritte zu gehen. Und das ist ein, ja, also Fahrzeuge, Kraftfahrzeuge, ja. Das könnte ich wirklich, also ja.
Weißt du, ich habe mir während Corona, habe ich mir auch angewöhnt, immer wenn ich in die Stadt musste, nicht mit der Straßenbahn zu fahren.
Klar.
Und das sind schon ein paar Stationen, 5 Stationen oder so, sondern konsequent zu Fuß zu gehen. Und weißt du, mir hat das total gut getan, weil du hast halt Bewegung, du hast halt genau die Bewegung, die dich gesund hält. Und nee, also wann immer ich kann, verzichte auf die Bahn. Die nämlich nur, wenn ich es echt eilig habe.
Ja, das ist, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, vermutlich ein bisschen besser, weil es ist Bayern. Aber hier in Berlin, der öffentliche Personennahverkehr ist ekelhaft.
Ja, ja, ich weiß.
Also das ist
nicht so arg.
Ich bin mit meinem Kraftroller, ich habe ja einen Kraftroller, so heißt ein Motorroller ab einer bestimmten Leistung, bin ich den gesamten Winter durchgefahren, habe mich einfach extrem dick angezogen, weil ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf diese ganze S-Bahn. Ach, das ist ekelhaft. Ja, ja, ja. Nee, darauf könnte ich gut verzichten. So, jetzt Achtung. Und falls wir ab morgen eine weitere Annehmlichkeit hinzunehmen könnten, welche wäre das?
Aha, Also wie? Also etwas, was unannehmlich ist jetzt?
Wenn ihr morgen eine bedeutsame Annehmlichkeit verzichten müsstet und falls ihr ab morgen eine bedeutsame Annehmlichkeit hinzunehmen könntet, welche Annehmlichkeit hätten wir gerne?
Ach so, die wir jetzt nicht haben.
Hui, was hätte ich gerne, was mein Leben, wo ich mir einbilde, dass mein Leben wesentlich angenehmer würde und die ich nicht habe?
Ja, ganz klar, ein Pool. so ein Swimmingpool,
ich glaube,
jeden Morgen ein paar Runden drin drehen kann. Oder nein, weißt du was, mir würde eigentlich schon ein Balkon reichen oder ein Garten, das auf jeden Fall.
ungefähr in der Richtung. Ich glaube übrigens, dass ein Pool keine Annehmlichkeit ist, sondern am Ende eine Unannehmlichkeit.
Mein Gott, es ist eine Last.
Ja, ja,
genau. Ja, natürlich.
Das ist wie wir Autofahrer. Klar. Wir Autofahrer merken auch nicht, dass so ein Auto eine totale Belastung ist.
Ja,
und nicht irgendwie,
genau.
Ja, ja. Aber in ungefähr der Richtung, also ich würde auch denken, ist auch eine Unannehmlichkeit. Ich wollte gerade sagen, Haus mit Garten. Also das ist eine Unannehmlichkeit.
Es ist eine Unannehmlichkeit, was ist natürlich Besitz, um den man sich kümmern muss. Ja?
Ja.
Aber die Möglichkeit zu haben, ein eigenes Grundstück zu haben, wo man sich einfach frei bewegen kann, wo man draußen sitzen kann, das gehört einem selber. Ja? Mhm. Also latschen keine anderen drüber. Das finde ich schon, das ist schon etwas sehr Erstrebenswertes für mich.
Ja, also das Haus mit Garten, das würde für mich auch einen bestimmten Zweck erfüllen. Und ich glaube, worum es mir eher geht, ich hätte gerne eine helle, also im Sinne von Licht durchflutet, eine helle Erdgeschosswohnung. Das muss gar kein Haus sein.
Okay.
Sondern das soll was sein, wo ich mein Fahrrad reinschieben kann.
Ja.
Sowas wäre eine Annehmlichkeit. Ich überlege gerade, ob es was anderes gibt als die Wohnsituation, was ich noch als nee, mein Leben ist eigentlich Rente. So, aber nee, eine Annehmlichkeit. Ich finde gerade so in dieser Energiediskussion, die wir gerade haben, also sowas wie eine eigene Solaranlage mit einer eigenen Wärmepumpenheizung, sowas fände ich, glaube ich, eine Annehmlichkeit, die ich gerne in mein Leben holen würde. Was steht denn, das ist Autarkie, was dahinter steht. Ich würde gerne weniger auf andere angewiesen sein.
Mhm.
Ja. Aber das ist alles so abstrakt. Das ist nicht so konkret wie Kraftfahrzeug.
Ja, reicht aber, oder?
Also genau, das reicht ja wohl. Das reicht ja wohl, Thomas. Der Martin wühlt im Dreck. Welche Art von Müll fällt in euren Privathaushalten mengenmäßig am meisten an?
Das ist echt eine super Frage.
Plastikverpackungen. Plastikverpackungen und Papier-Pappe. Verpackungen.
Ja, aber ich glaube, das ist bei jedem so.
Ja.
Bei mir ist auch Biomüll auf jeden Fall. Also Obst, Gemüse und sowas.
Mhm.
Und jetzt so mein privater Mülleimer, den ich hier neben dem Schreibtisch stehen habe, der ist immer voll mit irgendwelchen dummen Werbeprospekten, die mir zugeschickt werden. Also so von der Techniker-Krankenkasse, weißt du? Und also so Magazin von Versicherungen und irgendwelche Bücher schauen, also so Werbedinger und ja, also Sachen, die ich mir nie freiwillig ins Haus geholt hätte, die ich mir aber trotzdem freiwillig manchmal ins Haus hole, weil manchmal nimmt man ja auch so Flyer mit oder Stadtmagazine oder
nein,
sowas.
Nein, grundsätzlich nicht. Ich nehme nie was mit, auch wenn ich irgendwo bin und auch so Interviews mit irgendwelchen Institutionen mache, die sagen, soll ich habe hier auch noch eine Infomappe. Sag ich, komm, behalte sie, finde ich alles im Internet.
Diesen
ne?
Scheiß nehme ich immer mit,
nein.
Ich weiß nicht, warum das so ist, das ist irgendwie die Macht des Dinges, die mich da anzieht, aber die nehme ich mit. Ich gucke grundsätzlich nicht rein. Die Sachen belasten mich wochenlang, bis sie dann schließlich im Mülleimer landen.
Genau. Grauenhaft. Nee.
Ja.
Nee, bei mir ist tatsächlich, also der Biomüll, meine Biomülltüte ist eigentlich die kleinste Tüte, die ich habe. Gefolgt von Hausmüll, also so Restmüll. Obwohl, nee. Ich überlege gerade, nee, Restmüll ist eigentlich die kleinere. Oder nehmen sich nicht viel. Und ansonsten ist es wirklich sehr viel Papierverpackung, Pappverpackung, weil ich boykottiere den Einzelhandel. Also ich bestelle mir Dinge, die ich haben will, die ich brauche, weil da weiß ich, dass ich sie auch kriege.
Ja.
Weil mir das ständig passiert, dass ich irgendwie zum stationären Einzelhandel tiere und genau das, was ich haben will, ist nicht da, nicht in meiner Größe, nicht in der Beschaffenheit, wie ich es gerne hätte und so weiter. Das kennt man ja. Also das macht echt viel aus. Wobei dann auch diese ganzen Versender, die benutzen ja teilweise Verpackungen. Da hast du dann so irgendwas in Größe einer Kompaktkassette, ist dann eingepackt in so einen Fernseherkarton.
Ja, das war
ich so, was ist das denn? Das habe ich nicht bestellt.
Wie passiert sowas?
Ich vermute, das ist billiger für die. Also die kaufen halt 10.000 Kartons in einer bestimmten Größe und am Ende ist es billiger für die, als 500 in jeder beliebigen Größe zu kaufen, würde ich mal vermuten.
Das ist echt der Hammer.
Das und eben Plastikverpackung. Also Plastikverpackung ist echt eine Pest.
Ja.
Alles ist in Plastik eingepackt.
Und das muss ja nicht sein, gell? Bei manchen Sachen muss es ja sein. Diese Sachen, die du im Supermarkt kaufst manchmal, ja. Aber bei den allermeisten Dingen muss es nicht sein. Ja. Kein Buch muss eingeschweißt
herkommen. Nein, nicht. Also fast gar nichts muss eingeschweißt herkommen. Man kann alles auch in eine Papiertüte packen, zum Beispiel.
Ja.
Könnte man auch. Ich weiß auch nicht, also diese auch so oft so Obst, Gemüse in Plastik, was soll das? Also, naja. Das ist aber wahrscheinlich ist auch so ein Verbraucherding, ne? Weil ein in Plastik verpackter Apfel hygienischer daherkommt als ein nicht in Plastik verpackter. Matthias schreibt, es ist März 2019, das stimmt, Matthias, und wir stehen kurz vor einem chaotischen Brexit. Sind inzwischen Bomben auf der irischen Insel hochgegangen? Nein. Sind den Briten andere Nationen gefolgt? Nein. Glaubt ihr noch an die Macht der Mehrheiten, an die Demokratie? Warum?
Nein.
Nein? Wird schwer, ne?
Wird schwer, ja.
Das Problem ist, also ich glaube noch an die Demokratie, aber bedingt. Weil das Problem ist, und das wird aus der Frage auch ganz, ganz witzig, kommt das raus, die Macht der Mehrheiten, Demokratie ist nicht notwendigerweise die Macht der Mehrheit. Aber ich habe den Eindruck, dass zunehmend Menschen hier im Land und auch weltweit meinetwegen, aber ich sehe es halt hauptsächlich in Deutschland, weil ich da lebe, dass Menschen zunehmend der Überzeugung sind, dass Demokratie nichts anderes bedeutet als die Macht der Mehrheit. Und das ist im Grunde die Tyrannei der Mehrheit. Denn zu einer Demokratie, klar, man kann das natürlich auf so einem ganz, ganz niedrigen Abstraktionsniveau, stimmt das schon, ne? Die Mehrheit entscheidet, was gemacht wird. Zu einer modernen Demokratie gehört aber auch, dass die Mehrheit nur dann entscheidet, was gemacht wird, wenn die Minderheit dadurch nicht Schaden nimmt.
Ja.
Und man sieht das gerade, also Transpersonen ist im Moment, ne? Also früher waren es die Schwulen, davor waren es die Frauen, jetzt sind es die Transpersonen. Alles, was sie wollen, ist Demokratie. Die wollen genau das Gleiche, was alle anderen auch kriegen. So, nichts anderes wollen. Die wollen keine Sonderbehandlung oder Bevorzugung oder so. Die wollen einfach nur das Gleiche, was alle anderen auch kriegen. Und alle anderen versuchen es denen zu verwehren. Das heißt, sie erzeugen, im Grunde erzeugt eine tyrannische Mehrheit Leid in einer Minderheit, die nichts anderes will, als das, was die Mehrheit sowieso schon hat. Und das ist eine Entwicklung. Also ich habe das Gefühl, dass diese Entwicklung, die gerade nur bei Transpersonen gut sichtbar ist, dass diese Entwicklung in den letzten 20 Jahren zugenommen hat. Wir sind die Mehrheit, wir bestimmen, was passiert. Gewählt ist gewählt, Gerhard Schröder. So einfach ist das aber nicht. Eine liberale Liberalismus heißt halt auch, vor allen Dingen heißt Liberalismus, Verantwortung zu übernehmen dafür, dass den anderen kein Leid geschieht. Ja, das ist auch Teil der Freiheit. Und das erodiert in meiner Wahrnehmung gerade sehr, sehr stark.
Mm.
Ja, das ist dann auch in so Formulierungen wie die schweigende Mehrheit. Ja, scheißegal, was die schweigende Mehrheit will. Wenn die schweigende Mehrheit war auch damit einverstanden, dass Deutschland 6 Millionen Leute ausrottet und Europa in Schutt und Asche legt. Damit war die schweigende Mehrheit auch einverstanden.
Ja,
die schweigende Mehrheit ist überhaupt kein, weißt du, wir müssen
die schweigende Mehrheit soll die Fresse aufmachen.
Genau,
das
wäre was. Oder auch dieses, ja, wir müssen alle mitnehmen bei unserer Politik. Nein, müssen wir nicht. Ja, es gibt Leute, die kannst du nicht mitnehmen und die müssen dann halt stehen bleiben, bis sie selber merken, dass sie mal besser mitgekommen werden. Und die können ja dann immer noch nachkommen. Ja. Also der gesunde Mensch oder der Durchschnitt, ne, diese ganze, guck, machst einen Fernseher an, dann fragen die tatsächlich irgendwelche Passanten nach ihrer Meinung. Wo ich immer denke, habt ihr euch mal überlegt, wie bescheuert die Hälfte der Bevölkerung ist? Die könnt ihr doch nicht nach ihrer Meinung fragen. Die haben die sich überhaupt nicht gebildet. Die wissen überhaupt nicht, worüber sie. Ich kriege da auch immer die Krise, wenn ich diese Politbarometer, Sonntagsfragen, diesen ganzen Kram sehe, wo wirklich Leute gefragt werden, ja, was halten sie von hier komplizierter ökonomischer oder biologischer Zusammenhang? Und die Leute antworten irgendwas anderes als, ja, ich keine Ahnung.
Ja.
Also das macht mich vollkommen irre. Und dass es darauf überhaupt andere Antworten als, nee, das weiß ich, da muss ich mich erstmal einlesen, können Sie mich morgen nochmal anrufen. Also dass es darauf überhaupt Antworten gibt,
ja, die ja oder nein sagen. Indem man da dem Raum gibt,
ja. wird das auf einmal legitim.
Suggeriert man ja auch, dass das irgendwie diskutabel wäre.
Ja, genau, das ist auf allen Dingen legitim. 80% der Deutschen sind der Meinung, dass, also klar, wenn es darum geht, dass Tempolimit oder so, ja, wir haben halt, alle fahren Auto und dann kann man auch beurteilen, ob man mit dem Tempolimit klarkommt oder nicht. Aber wenn es dann um sowas geht wie Waffenlieferungen an die Ukraine und solche Sachen, wo ich immer denke, ja, ich habe da zwar eine Meinung zu und ich sag die auch gerne, aber ich sag
das
die
so
doch nicht.
Das ist so ein Gefühl. Die meisten haben ja eigentlich nur so ein Gefühl.
Aber, und ich sag diese Meinung aber doch nicht dahin, wo sie dann möglicherweise Politik werden kann.
Ja. Ja, genau.
Natürlich bin ich der Meinung, dass wir den Russen dermaßen den Arsch versohlen müssen, dass sie sich nie wieder trauen, auch nur mit einem dicken Zeh über ihre Grenze zu kommen. Aber das sage ich in meinem Podcast. Das sage ich nicht in einer Umfrage, die dann hinterher irgendwo auf dem Schreibtisch von irgendeinem Politiker landet, weißt du? Das, ja, und ich erwarte eigentlich, ich erwarte von einer aufgeklärten Gesellschaft, dass sie das kann und dass sie auf diese Fragen nicht antwortet. Das macht mich immer ganz, ganz irre und ganz, ganz nervös vor allen Dingen auch, weil auf einmal bilden sich alle ein, überall mitreden zu können. So, und ich lese mich von Berufswegen in absurd viele Themen tiefer ein, als viele andere Menschen das machen. Und ich habe trotzdem keine Ahnung. Immer wenn ich mich über irgendwas äußere öffentlich, kommt irgendjemand und sagt, ja, ist nicht ganz richtig. Und schreibt mir auf. Weißt du, darum habe ich meine Kommentarspalte noch nicht abgeschaltet. Da kommen auch total viele Affenärsche und kübeln ihren Hass dahin, weil sie mit irgendwas nicht einverstanden sind. Und eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock darauf, nur auf Löschen zu klicken. Aber ich lasse das halt offen, weil da total viele Leute hier zuhören, die garantiert alles, was ich weiß, besser wissen.
Ja.
So. Und manchmal kommen die und sagen, nee, so ist nicht ganz richtig. Und aber ja. So, und darum glaube ich nicht mehr so richtig an die Demokratie, weil ja, die Demokratie wandelt sich gerade zu einer Tyrannei der Mehrheit. Und das wird halt befeuert von insbesondere von rechten Politikern und Politikerinnen. Und weißt du, die Linken, die kann man ja gerade sehr schön sehen. Also die linken Demagogen, die zerlegen sich gerade selbst und die rechten Demagogen, die wiegeln gerade das Volk auf. Mhm. Oder versuchen es zumindest. Ob es gelingt, werden wir ja noch sehen. Punkt. Und wie ist es mit dir und der Demokratie? Wie hältst du es mit der Demokratie?
Dazu möchte ich mich nicht äußern, denn dazu habe ich lediglich Meinungen. Ich habe das aber weder studiert noch in akademischer Hinsicht, also weder noch in privater Hinsicht, deswegen äußere ich mich nicht dazu. Ich habe dir ja schön zugestimmt und so.
Genau. Ja, jawohl, hört. Arr, so wie ist das britisches Oberhaus, ne? The honorable, die reden ja auch alle immer so, the honorable, sir, lord, und
genau
dann
so
reden
die, ja.
Je hier. Entschuldigung. Ich finde die Briten lustig auf eine Art. Benjamin.
Bestien, ey. Ja.
Benjamin. Also. Es ist März 2019 immer noch. Und seit gefühlt Anfang des Jahres wabern wieder Gerüchte einer möglichen Impfpflicht durch die Lande. Achtung, es ist März 2019. Es ist ein Jahr, bevor SARS-2 ruchbar geworden ist. Seit Anfang des Jahres wabern wieder Gerüchte einer möglichen Impfpflicht durch die Lande. Ich weiß gar nicht, warum es da ging. War das diese Masernnummer? Weil die Anthroposophen es doch geschafft haben, mit ihren Kindergärten
sein,
und Schulen die Masern wieder
aufzutreiben. Ja, das kann sein.
Ja. Impfpflicht durch die Lande. Ist diese mittlerweile eingeführt? Nein. Jein, muss man sagen. Ich glaube, das war damals die Masernsache. Ist dann durch so eine mittelbare Impfpflicht eingeführt worden, nach dem Motto, du kommst hier nicht rein, wenn du nicht geimpft bist. Aber nicht, dass der Staat sagt, ihr müsst euch alle impfen lassen, sondern du kommst hier nicht in die Kita, wenn du nicht geimpft bist. Ich glaube, solche Geschichten waren das. Aber es ist auch schon lange her wieder. Wenn nein, warum nicht?
Ja.
Ja. Warum führen wir keine Impfpflicht ein? Andere Länder haben das, ne? Und die sind jetzt auch nicht unbedingt schlechter dran als wir.
Ja.
Ich glaube, wir trauen uns das nicht, weil die Politik Angst vor Gelbwesten hat. Und das jetzt tatsächlich nur so als Metapher.
Ja, definitiv. Der Aufstand wäre groß.
So als Metapher. Ne? Also da wird, du wirst immer welche finden, im Zweifelsfall sind das die Ferengi, die erzählen, dass das was mit Freiheit zu tun hat, sich selbst entscheiden zu können, ob man geimpft werden will oder nicht. Weil der Liberalismus, wie er sich in Deutschland gerade zeigt, ist halt im Wesentlichen ein Egoismus. Also da geht es halt nicht darum, dass der Staat eventuell mal hingeht und sagt so, wir machen jetzt was, wir führen jetzt ein Gesetz, eine Regelung, eine Verordnung ein, die dazu führt, dass am Ende alle, im Schnitt alle besser dran sind, weil das würde halt einen Eingriff in die persönliche Freiheit des Einzelnen bedeuten. Und die ist gerade auf eine ganz absurde Art, ist die wichtig geworden. Was mich auch sehr, sehr wundert, was auch wieder zu diesem Demokratiethema vorher passt. Das ist so dieses, ich habe irgendwann mal gesagt, Solidarität bedeutet für den Deutschen, dass der andere ihm etwas schuldet.
Mm.
So. So, und das ist natürlich, ist es sehr, sehr leicht zu sagen, naja, das ist ein zu tiefer Eingriff, weil das natürlich eine Körperverletzung ist, eine Impfung. Du piekst eine Nadel in jemanden hinein. Und da muss man sehr lange überlegen, ob man das wirklich machen will oder ob man das nicht machen will. Und ich habe, und das ist nur ein Gefühl, kein nichts anderes. Ich habe aber das Gefühl, dass es der gesamten Population besser ginge, wenn wir einige zu ihrem Glück zwingen würden, indem wir ihre Körper verletzen.
Steile These.
Ja, absolut. Und nur eine These. Da, mit Sicherheit gibt es darüber Zahlen, die kenne ich aber nicht. Vielleicht kennt ihr die, dann tut sie mal in die Kommentare. Also das ist tatsächlich nur ein Gefühl, was ich habe, dass es insgesamt besser sein könnte. Wir hätten keine Masern zum Beispiel. Wie viele Schäden durch die Impfung hätten wir dann? Das kann man ja tatsächlich direkt vergleichen. Im Übrigen schreibt Benjamin Froh, Ostern 2020 und Holgi, alles Gute nachträglich zum 50. Vielen Dank.
Also doch 2020 schon.
Nee.
Ach so, nee, der hat geglaubt, dass wir diese Frage im Jahr 2020 vorlesen.
Das ist ja lächerlich.
Aber was auch lächerlich ist, übrigens, ja. Also ich habe mich ja während der Corona-Krise habe ich mich schon amüsiert über diese Spinner, die immer so Corona-Bücher bestellen in der Buchhandlung, weißt du? Und da habe ich mir gedacht, Alter, was machen die denn, wenn das alles mal vorbei ist, wenn das alles kein Thema mehr ist? Ja, ist ganz klar, die bestellen die Bücher immer noch und zwar die Aufarbeitung dieser ganzen Sache. Unglaublich.
Warum wir doch alle nicht gestorben sind im September 2020.
Ja, sowas.
Sowas gibt's. Es gibt, natürlich gibt's.
Sowas gibt's und sowas wird immer weiter publiziert. Du glaubst ja gar nicht, wie groß diese Szene ist und wie groß ihre Verbitterung und wie groß ihr Bedürfnis, das alles aufzuarbeiten.
Recht gehabt zu haben, wahrscheinlich auch.
Ja.
Also,
ja.
Das ist krass. Klar. Also wie macht ihr das im Buchladen? Sortiert ihr diese Schwurbelbücher dann irgendwie in die Esoterik-Ecke oder stehen die bei der Wissenschaft? Oder wo?
Nein, die stehen nirgendwo. Also so etwas haben wir nicht im Laden. Wir haben auch eine Liste mit Verlagen, von denen wir nichts bestellen. Also
Westend
Platz 1
so.
Natürlich Kopp.
Okay, ja, Kopp.
Westend, genau. Als Sachen, also da bestellen wir einfach nichts. Also nichts für den Laden sozusagen. Aber also
nur auf Nachfrage, aber dann.
Okay. Nur auf Nachfrage, okay. Genau. Und wir nehmen uns auch die Freiheit, den Kunden zu sagen, dass wir dies und jenes nicht bestellen und erklären das auch. Zum Beispiel sagen wir, dies ist ein rechter Verlag und sowas unterstützen wir nicht, bla bla bla. Wo wir natürlich machtlos sind, ist, wenn die über das Internetsystem bestellen, weil da können die sich einfach was klicken und das wird dann automatisch zu uns geliefert und wir müssen das dann verkaufen. Also wir haben keine Möglichkeit, weil das ein externes System ist, keine Möglichkeit zu sagen, hier, Kopp ist gesperrt. Alles, was über den offiziellen Buchhandel bestellt wird, kann.
Selbst wenn ich zu dir komme und sage, ich möchte gerne dieses Buch aus diesem rechtsextremen Verlag haben, sagst du, nein, aus diesem Verlag bestellen wir prinzipiell nichts.
Ja, wenn du persönlich kommen würdest, würde ich dir das sagen.
Wow. Was passiert dann? Wie reagieren die Leute? Werden die dann sauer?
Ich habe das ehrlich gesagt noch nie erlebt. Obwohl doch, einmal habe ich es erlebt und da hat der Mann gesagt, der wusste das nicht. Und dem glaube ich es auch.
Ja, warum
der interessiert
auch nicht?
Sich einfach für solche Themen wie, dass die Außerirdischen uns zur Zivilisation gebracht haben, was natürlich auch der Kopfverlag bedient, ja. Aber so alles in allem wusste der das nicht.
Ja, klar. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass, weiß ich nicht, mindestens die Hälfte der Leute, die diesen ganzen, diesen Rattenfängern folgt, also die diesen ganzen Schwachsinn glauben, sich schon, die wissen es nicht besser.
Nein,
die
wissen
halt
es nicht besser. Und das sind, wirklich so die allerliebsten Menschen. Ich kenne die ja, weißt du, die wollen keiner Menschenseele irgendwas Böses tun, die haben keinerlei fiese Absichten oder so. Die finden das einfach interessant.
Ja, oder rutschen halt in Kreise hinein, in denen sowas satisfaktionsfähig ist.
Ja,
Bernd
genau.
Ulrich von der Zeit, mit dem habe ich kürzlich kurz gesprochen, auch im Podcast, der hat das bezeichnet, und das fand ich ein sehr, sehr kluges Wort, Gartenzaunfreundlichkeit. Er sagte, die meisten Menschen, selbst die AfD-WählerInnen, das sind ganz freundliche Menschen. Sie haben so eine Gartenzaunfreundlichkeit. Die schmieren morgens ihren Kindern die Pausenbrote, so ganz normal. Und irgendwie, irgendwas passiert mit denen, wenn die dann in solche politischen Kreise kommen, dass die zu Berserkern werden, sozusagen. So hat das nicht ausgedrückt, das war ich jetzt. Aber das ist halt, die sind alle nicht so. Irgendwas passiert mit denen. Es gibt was ich vorhin als Defekt in unseren Gehirnen auch bezeichnet habe. Unsere Gehirne sind so doof, dass man die wirklich sehr, sehr simpel manipulieren kann. Und das machen manche absichtlich, weil sie gelernt haben, wie man sie manipuliert. Und manche machen das halt, da emergiert das so. Ja, das passiert halt.
Ja.
Das ist eine wirklich deprimierende Sendung heute. Kommen wir mal zu was Lustigem. Der Thorsten fragt, ist Lohnarbeit ein Ausbeutungsverhältnis?
Das lasse ich mal unkommentiert stehen. Ja, natürlich ist es ein Ausbeutungsverhältnis.
Blöde Frage, sicher, was denn sonst? Die Frage ist, wie kann man das ändern? Oh, man kann das ändern. Man kann die Unternehmensstruktur beeinflussen. Kennst du das fünftgrößte Unternehmen Spaniens? Ich muss gerade mal googeln, während ich rede. Fünftgrößte. Die Mondragon Corporation. Mondragon Corporación Cooperativa. Größte Genossenschaft, siebtgrößtes Unternehmen Spaniens. 11 Milliarden Euro Umsatz. Und das ist eine Genossenschaft. Das gehört den Leuten, die da arbeiten. Das ist ein sehr, sehr interessantes Ding, ein sehr interessantes Konstrukt. Und es funktioniert sehr, sehr gut. Und da würde ich denken, ist Lohnarbeit kein Ausbeutungsverhältnis, weil die auch so Regeln haben wie, ne, der Chef, der darf nicht mehr als 5-mal so viel verdienen wie der am schlechtesten bezahlte und sowas. Mhm. Klingt irgendwie ganz gut. Aber cool. Ansonsten, natürlich ist das ein Ausbeutungsverhältnis, weil das ist so, wo ich dann auch immer ein bisschen lachen muss, ist, wenn mir dann sagt, ja, aber der Unternehmer, der trägt das ganze Risiko. Wo ich mir denke, welches Risiko trägt der denn? Ist der denn hinterher arbeitslos? Muss der sich jemals Sorgen darum machen, dass seine Kinder nichts zu fressen haben und er die Miete nicht zahlen können? Selbst wenn er pleite geht, geht es ihm hinterher noch besser als dem armen Schwein, das irgendwo Schere, Schnipp, Schraube, Schraub gemacht hat und jetzt in der ganzen Region keinen passenden Arbeitsplatz mehr findet und so.
Ja.
Also, ja, doch, es ist ein Ausbeutungsverhältnis. Der Erik fragt, warum sehen Populisten oft so albern aus?
Donald Bitte Trump, mehr Definition. Das
Boris Achso, Johnson.
Okay.
Solche Leute.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Oh mein Gott. Das ist.
Ja.
Das ist wahr. Aber ich glaube, das hat auch System. Also,
die da oben haben das.
Nein, es ist ja tatsächlich so, dass der Reiz dieser Leute für die entsprechenden Menschen, die diese Leute dann wählen und die Fans von denen sind, der Reiz besteht ja tatsächlich in der völligen Missachtung der Regeln, in einer absoluten Schamlosigkeit und dass diese Leute einfach Dinge sagen, die komplett gar nicht gehen. Ja? Dafür werden sie ja gefeiert.
Und in einer lokistischen Gesellschaft den Lokismus.
Exakt. Wenn die sich trauen, tatsächlich in der Welt zu sein, also dass wirklich alle Augen auf sie gerichtet sind und die kommen mit einer Frisur, die jedem anderen die Schamesröte ins Gesicht treiben würde, mit einer Hautfarbe, die jeder Orange die Schamesröte ins Gesicht treiben würde.
Annoying Orange.
Ja.
Kennst du noch?
Ja, kenn ich.
Hey, Apple.
Also, Wer so wenig Gespür hat für das, was ein gewünschtes, angenehmes Äußeres hat, bedeutet, der, also das wird strategisch eingesetzt. Das ist genauso wie diese Dinge sagen, die gar nicht gehen. So aussehen, dass es gar nicht geht. Genau das spricht all die Leute an, die sich täglich dumm fühlen, weil es ist ja einer, der noch dümmer ist als wir und der darf sein in der Welt. Es ist einer, der sich für nichts schämt. Es ist einer da, der noch beschissener aussieht als wir und das feiert. Ja, ich glaube, darum geht's da.
Jetzt ist aber gleichzeitig auf der, also wir reden hier, interessanterweise waren das nur Rechtspopulisten, ne? Donald Trump ist rechts außen, ja. Geert Wilders war rechts außen, Boris Johnson steht am rechten Rand, wenn nicht sogar rechts außen. Wenn du nach links guckst, ich habe eben gesagt, also in einer lokistischen Gesellschaft, das zu brechen und sich nicht diesem Lokismus zu unterwerfen, würde letztendlich dann zu Popularität führen. Ricarda Lang ist fett, die wird dafür aber lächerlich gemacht. Mhm. Und zwar in einem viel größeren Maße, als beispielsweise Donald Trump dafür lächerlich gemacht wird, dass er diese Frisur hat und orange ist und so. Also irgendwo zwischen links und rechts muss da nochmal ein Unterschied sein.
Vielleicht auch zwischen Mann und Frau.
Ah, guter Punkt. Sehr guter Punkt. Als Mann darfst du aussehen wie Günther Verheugen. Ja, stimmt.
Meine Oma hat immer gesagt, der Mann muss nur ein bisschen schöner sein als der Teufel.
Das muss ich mir merken, da muss ich keine Namen nennen, wenn ich solche Vergleiche ziehe. Ja, sehr schön. Robert fragt, das ist übrigens der Robert, der uns hier mit Fragen flutet, der nicht mehr lebt. Darum lese ich jede Frage vor, die von Robert kommt, selbst wenn es eine doofe Frage sein sollte. Wobei der meistens keine doofen hat. Hoffentlich jetzt auch nicht. Meine schlimmste Dystopie sieht eine Zukunft, in der wir uns jeden Tag vollfressen, unserem Konsumwahn frönen, während es eine Tagesordnung ist, dass an Grenzen und auf den Meeren auf Menschen geschossen wird. Ich halte das nicht für eine Dystopie. Wir sind da.
Also, wollte ich auch gerade sagen.
Da. Wir schießen noch nicht auf die, aber das kommt demnächst auch noch, wenn zu viele kommen, weil anders kriegst du die dann nicht mehr abgewehrt. Wäre ein normales Leben vor so einem Hintergrund überhaupt möglich, würden wir so abstumpfen, dass es uns letztendlich egal wäre? Es war 2019, vielleicht hat sich zwischenzeitlich, also über die 4 Jahre, die da jetzt dazwischen liegen, noch was verändert. Aber also erstens finde ich, wie gesagt, wir leben da.
Definitiv leben wir da.
Das ist das normale Leben.
Ja.
Das ist das Problem. Also es gibt kein anderes, das wir wählen könnten. Sondern wir leben hier und wir leben das. Und wir sind so abgestumpft, dass es uns letztendlich egal ist. Ein paar von uns begehren auf. Aber
es ist uns egal, weil wir nicht nah genug dran sind. Mhm. Wir werden von allen Seiten mit Konsumangeboten zugeschüttet, mit irgendwelchen, weißt du, ich nenne das immer, wie sage ich immer, weiß ich nicht mehr, aber wenn ich in der Stadt bin und
das ist eigentlich auch geil. Ich sag ja immer, ich vergessen.
Also, wenn ich in der Stadt bin, da gibt's immer diese Läden mit Kram. Und ich meine jetzt gar nicht Nanunana, sondern alles, was irgendwie so auch Nanunana ist, so Einrichtungsgegenstände und so. Und die haben immer wieder den gleichen Scheiß. Das ist einfach nur Müll, der immer wieder in anderen Formen daherkommt und aus anderen Stoffen, mal aus Holz, mal aus Plastik, mal aus irgendwas. Aber im Grunde ist das immer der gleiche Müll. Und die Leute kaufen sich das, weil sie da irgendein Versprechen drin sehen. Ich meine, wie viele Staubfänger haben wir in unseren Wohnungen rumstehen, die uns einfach nur, also die Gier hat uns zuschnappen lassen. Also ich weiß noch, Holger, als wir uns getroffen haben zum ersten Mal, da warst du in dem Comicladen, grober Unfug, und du hast einfach, bist mit dem Quitzi einmal durchgegangen und dann hast du mit dem Finger auf alles gezeigt, was wir dir einpacken soll.
Naja,
und das
so nehme
ich und den nehme ich.
So schlimm war das.
Das nehme ich auch mit. Also
da habe ich halt diesen sprechenden Eric Cartman gekauft.
Ja, aber auch so ein komisches Ugly Doll und diverse Comics und
ja, Comics, ja. Nee, die Ugly Doll habe ich nicht. Eigentlich wollte ich einen Tickle Me Elmo haben, habe ich aber dann doch nicht. Aber ja, ich habe diverse Comics gekauft. Ja, aber das ist für mich, das lese ich, das ist Literatur.
Ja, gut, aber das war einfach schön, das war so bildhaft für das will ich haben. Und das ist ja auch so eine Gier, die ich auch selber von mir kenne, wenn ich in so einem Laden mit schönen Dingen bin, ja, dann will ich auch alles haben. Nur ich habe jetzt gelernt, über Jahre des Trainings natürlich, meine Impulskontrolle so ein bisschen die Impulskontrolle zu trainieren. Und deswegen frage ich mich immer, brauche ich das wirklich? Und wenn ich es schaffe, nach Hause zu kommen, ohne irgendwas gekauft zu haben, dann stelle ich fest, okay, jetzt bin ich wieder ruhig. Mhm. Und ich stelle fest, ich brauche es nicht. Mhm. So, aber diese früher, als ich noch arm war, als ich noch 10 Mark Taschengeld bekommen habe, da ist das ja automatisch eingebaut, dass du dir nicht alles leisten kannst und deswegen schon darüber nachdenkst, was du dir jetzt genau kaufst, ob es die Cola-Kracher sind oder die Sticker für oder
Glanzbildchen,
Seifenblasen, was auch immer, Beverly Hills 1910 Sammelbilder, musst du dir halt genau überlegen. Und heutzutage sind wir alle so scheiße wohlhabend, dass wir uns noch nicht mal Gedanken machen. Und ich fand schon damals als Kind, fand ich es befremdlich, finde ich bis heute, dass man sagt, nicht ich gehe mir was kaufen, sondern ich hole mir was. Ich gehe jetzt da in den Laden und hole mir eine Barbie. Weißt du, so als würde das, als würde dieses Kaufen nichts damit zu tun haben, dass man Geld ausgibt, dass man...
Also, ja, hat's ja auch nicht. Das Geld ist zumindest, wenn es um diese Barbie geht, in so ausreichendem Maße vorhanden, dass man nicht darüber nachdenken muss. Und darum holt man es halt.
Und deswegen holt man es sich, ganz genau. So, als wenn es umsonst wäre. Und das ist einfach krass. Und solange wir dieses Selbstverständnis haben, Dinge zu kaufen, wird sich das nie ändern.
Und das Allerschlimmste, finde ich, an diesem Selbstverständnis ist, dass wir die Konsummöglichkeiten haben, die noch eine Wahl haben, dieses Selbstverständnis sogar den Armen einreden, über Werbung, über unser eigenes Verhalten, über das Vorhandensein dieser vielen kleinen Konsummöglichkeiten oder dieser unendlichen Fülle an kleinen Konsummöglichkeiten. Letztendlich üben wir dadurch einen Konsumdruck auf die Armen aus, dem die überhaupt nicht standhalten können.
Ja.
Und ich glaube, das war früher nicht so. Das war in den 1970er, in den 1980er Jahren noch nicht so krass. Das drückt sich dann in solchen Sachen aus wie Turnschuhe, richtige Turnschuhmarke in der Schule oder sowas. Mhm. Die richtige Turnschuhmarke in der Schule zu tragen, kostet irgendwas zwischen 150 und 200 Euro pro Paar Schuhe.
Hammer, oder?
Ja, mach das mal. Mach das mal, wenn du irgendwie Mindestlohn verdienst. Wenn du irgendwie 1500 netto im Monat hast und in der Stadt wohnst. Also das ist ja praktisch nicht möglich, aber überall wird dir gesagt wird es dir auch, ne? Kauf jetzt, zahl später. Aber überall wird dir gezeigt, welches Konsumverhalten angemessen wäre, wenn du nicht so ein Loser wärst, der daran nicht mitmachen kann. Und da muss man sich dann auch nicht wundern, dass es so eine Gesellschaftsverdrossenheit gibt.
Genau.
Ja. Die Frage, die Robert ja eigentlich stellt, ist, gibt es ein richtiges Leben im Falschen?
Ja, meiner Meinung nach nicht.
Nee, ne?
Absolut nicht, nein.
Wollen wir mal hoffen, dass unsere Kinder uns nicht fragen irgendwann, warum wir nichts unternommen haben. Wir hätten doch gewusst, was war.
Ja, wir haben ja zum Glück keine. Wir haben vorgesorgt, passiert.
Wir nicht.
Wir müssen uns nicht rechtfertigen.
Ich kann ja immer noch sagen, ich war im Widerstand. Ich habe Podcasts gegen die Gesamtscheiße gemacht. Nils schreibt, eine Frage an Holgi, außer Alexandra weiß das zufällig auch, aber bei Holgi bin ich mir halbwegs sicher. Darf man nach einer Kastration Fahrrad fahren? Das wäre vermutlich, selbst wenn es nur eine Woche ist, echt mies für mich. Vielleicht sogar noch dann, wenn es irgendwann für mich relevant wird. Nils, natürlich muss nach einer Kastration das alles verheilen. Ja, das ist wie bei jeder Wunde so. Und dafür kannst du aber nach einer Kastration wesentlich besser Fahrrad fahren als vorher, weil du dann nämlich keine Eier mehr hast, die dir im Weg rumhängen. Was denn, Alexandra?
Nix.
Ich vermute mal, also ich...
Meine Eier landen ja immer im Klo. Ich kann dann...
Ach Gott. Einen Schluck trinken. Ja, ich vermute mal, was der Nils meint, ist eine Vasektomie. Das ist keine Kastration. Kastration ist, wenn dir das Ding abgeschnitten wird.
Wenn du nachher so eine dünne Stimme hast, als Eunuch im Harem anheuern kannst.
Die Eunuchen, genau. Kastration ist, wenn dir dein wesentliches Fortpflanzungsorgan, nämlich das, wo die Spermien gebildet werden und so, also wenn dir die Eier abgeschnitten werden, das ist eine Kastration. Was ich an mir habe vornehmen lassen, ist eine sogenannte Vasektomie. Das ist eine Sterilisation. Dabei werden nur die Samenleiter durchtrennt. Und ich, also du wirst nicht die ersten Tage damit Fahrrad fahren können, weil das schwillt. Darum solltest du dir, bevor du da hingehst, vielleicht hat er es auch schon machen lassen, wäre auch mal schön. Nils, falls du hier noch zuhörst, schreib mal in die Kommentare, ob du dich hast kastrieren lassen oder ob du eine Vasektomie gemacht hast. Also die ersten Tage sitzt du halt erstmal da und hast irgendwie so, also ich sag mal so mindestens 24 Stunden Kühlakkus in deiner Leiste liegen, weil das schwillt und ist halt auch echt unangenehm. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie lange ich nicht Fahrrad fahren konnte, aber also eine Woche wird es gewesen sein. Aber im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Schlauchdoktor, wie heißen die? Urologen? Fragen Sie Ihren Urologen. Robert, anderer Robert, fragt, wie interpretiert ihr diese Zitate? I never saw a wild thing sorry for itself. A small bird will drop frozen dead from a bough without ever having felt sorry for itself.
Okay.
Ja, kein wildes Lebewesen hatte jemals Selbstmitleid. Von D.H. Lawrence. Und noch eins von Nietzsche. Wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Das erste Zitat, bitte darum, auf den Aspekt der Erbarmungslosigkeit durch Arbeitsumfeld oder auch durch emotionale Störungen einzugehen.
Ja, das ist mir jetzt irgendwie zu...
Den ersten verstehe ich nicht?
Zu herausfordernd. Also das erste verstehe ich schon. Das will ja darauf hinaus, dass es eigentlich nicht besonders klug ist, Selbstmitleid zu haben, dass Selbstmitleid so eine Zivilisationskrankheit ist, quasi. Es wird ja auf die Wildheit des Vogels hingewiesen.
Ja, gut,
der Vogel macht einfach weiter. Der macht einfach weiter. Wenn der so fett ist, dass er den Ast bricht, dann kämpft er sich verdammt nochmal wieder hoch
aber das und heult ist doch,
nicht rum.
Das ist aber doch, das ist doch ein bisschen kleines Karo, oder? Also der Vogel ist sich seiner selbst nicht bewusst. Wie soll er sich dann an seiner selbst leiden?
Ja, natürlich. Und das ist, ja, das ist klar, das ist die Zivilisation, die so bestimmte Anforderungen an uns stellt, die wir dann erfüllen müssen. Wenn wir sie nicht erfüllen, haben wir vielleicht Selbstmitleid, weil es uns nicht so gut geht wie allen anderen, bla bla bla. Ja, natürlich. Ich glaube, das Menschliche, allzu Menschliche unseres Selbstmitleids herausstellen, aber tatsächlich macht das Zitat wenig Sinn, also weil, wie gesagt, der Vogel hat kein soziales Bewusstsein. Vielleicht hat er soziales Bewusstsein, aber halt nicht in der Weise, wie wir das haben.
Ja, und vielleicht leidet er trotzdem an sich selbst und wir wissen es nicht.
Ja, genau, weil uns seine Art zu leiden nicht zugänglich ist.
Ja, ja, ja. Und das andere, wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein,
ja,
da hat Nietzsche absolut recht.
Absolut.
Also das absolut. kann ich an mir selber nachvollziehen. Also ja. bin ich der Beleg dafür, sozusagen, zumindest in meiner Wahrnehmung. Wenn du lange genug gehässig tust, um irgendein Ziel zu erreichen, was ich getan habe, ich war lang genug gehässig in der Öffentlichkeit und habe dadurch viel Applaus gekriegt, wirst du irgendwann gehässig, weil du gar nicht mehr merkst, wo der Unterschied ist. Also das ist, Ja. Und Erbarmungslosigkeit, Arbeitsumfeld, emotionale Störung. Durch Erbarmungslosigkeit.
Emotionale Störung, ja, das verbinde ich jetzt schon mit dem Nietzsche-Zitat. Also man kann sich ja endlos reinsteigern in seine Probleme. Ja, und das ist ja diese depressive Spirale, die man immer, wenn man an Depressionen leidet, in die man hineinkommt, das ist natürlich ein emotionales Problem.
Ah, okay,
und
das
wenn
ist der
du
Abgrund,
da,
ja.
Und ja, und wenn du da in den Abgrund fällst, nämlich diese Spirale hinab und dich endlos reinsteigerst in deine Wertlosigkeit, in dein Nichtssein, in dein Versagen, das macht dich kaputt. Das ist dann auch keine positive Motivation, sich da rauszukämpfen oder so, sondern das macht dich fertig.
Aber im Arbeitsumfeld, ich komme da nicht rüber, was das mit dem Arbeitsumfeld. Also klar, wenn du, weiß ich nicht, wenn du als junger Journalist bei irgendeinem Drecksblatt anfängst und da dann Erfolg hast, wirst du irgendwann selber dreckig sein oder so. Aber anders kann ich mir
ja,
das
nicht vorstellen.
Ja,
oder wenn man Fabrikarbeitsplatz wenn man Kriegsreporter ist und auch zu viel Leid sieht, dass es dann auch was mit einem macht, um mal diesen furchtbaren Ausdruck wieder zu benutzen. Aber dadurch wird man nicht
selbst zum Abgrund. Also zumindest die KriegsreporterInnen, die ich kenne, sind nicht selbst zum Abgrund geworden, dadurch, dass sie KriegsreporterInnen sind.
Ach so, hast du das jetzt so verstanden,
ja,
dass,
ja, ja.
Das, also dass das zu dir zurückkommt,
genau, genau.
Was du gibst,
genau.
Oder, okay.
Ja, ja, ja. Wenn du andere lange genug wie ein Arschloch behandelst, obwohl du selber keins bist, wirst du irgendwann trotzdem ein Arschloch sein.
Ach so, hast du das verstanden?
Ja, so verstehe ich das mit dem Abgrund.
Ich verstehe das ein bisschen als Warnung, sich nicht zu tief hineinzubegeben.
Ja, klar, klar.
In irgendwas, also viel allgemeiner sehe ich das.
Ah, okay, ja, okay, ja, vielleicht ist es tatsächlich auch so, aber der Abgrund ist ja immer negativ konnotiert, also von daher in was Positives sich hineinzubegeben.
Ja, das ist was Haltloses.
Genau, genau, genau. Okay, das heißt aber, dann kann auch was positiv Konnotiertes, kann auch haltlos wirken.
Die Ekstase zum Beispiel.
Ja, haltlose Ekstase. Wie in wallenden Gewändern, kreiselnd, tanzend. Auf den Gräbern des Kapitalismus.
Oh Gott.
Daniel fragt, was macht ihr, wenn ihr unbeobachtet seid und was ihr niemals machen würdet, wenn dem nicht so wäre? Beispiele wären Abspacken oder Nasebohren.
Fluchen. Ich fluche so sehr. Boah, sag ich hässliche Worte. Wenn, also, boah, ja. Ich fluche ganz viel. Ich fluche ganz viel und singe obszöne Lieder. Was?
Was?
Okay. Ich fühle mich jetzt aber zu beobachtet, um diese zum Besten zu geben. Aber. Ja, das ist so eine Art Druck abzulassen. Also vor allem, wenn ich arbeiten muss und da irgendwelche Aggressionen habe.
Ich wüsste jetzt, ich überlege gerade, was mache ich, wenn ich beunanieren? Mache ich lieber alleine?
Du bist nicht alleine, Holger.
Ich unaniere mit allen anderen zusammen, aber nur gleichzeitig, nicht gleich räumlich. Das ist echt lange überlegen, was mache ich, wenn ich unbohre? Selbst Nase bohren, also wenn es sein muss. Ich habe so das Problem, das ist immer, ich weiß auch nicht, was das ist, wahrscheinlich irgendeine neurologische Störung. Meine Nase juckt permanent. Das heißt, ich muss mich, es ist für mich eine kognitive Leistung, mir nicht ständig an der Nase rumzuposumentieren. Von daher, also kann ich auch noch nicht mal sagen, dass ich in der Öffentlichkeit nicht Nase bohren würde. Nee. Nee, eigentlich nicht.
Tust du manchmal vielleicht den Müll nicht so ganz sauber trennen oder so?
Ja, aber.
Pinkelst du ins Schwimmbecken?
Nee.
Ich habe mir sagen lassen, dass das viele Leute machen und die stehen auch dazu, das finde ich ungeheuerlich. Ich meine, dass die Beben das alle machen, das haben wir alle schon gewusst, aber dass das erwachsene Menschen machen.
Nein, sowas, also in den See würde ich machen, weil, also außer es steht am Rand steht eine Toilette, dann gehe ich da hin.
Ja.
Aber so im Schwimmbad, da gibt es überall Klos, da muss ich nicht ins Becken.
Ja,
lassen.
Eben, krass, oder?
So, dann gehe ich halt, bevor ich ins Wasser gehe, gehe ich mal pinkeln und dann ist ja auch mal gut für ein paar Stunden im Zweifelsfall. Also nee, sowas mache ich nicht. Das ist ja, was mache ich, wenn ich unbeobachtet bin? Nee. Nee, fällt mir nichts. Also so gesehen scheine ich ein ziemlich integrer Mensch zu sein.
Gut so. Schön für dich.
Schweinger.
Good for you.
Sebastian schreibt, in Folge 855 habt ihr euch nach einem Smartphone gesehnt, das sich einschränken lässt und welches nicht dauernd bimmelt oder dazu verleitet, in Social Media Apps auf Refresh zu drücken. Mittlerweile kann man in iOS die App-Nutzung zeitlich einschränken. Mm. Benutzt ihr das jetzt?
Nee. Also als es aufkam, habe ich es tatsächlich benutzt und habe schnell festgestellt, dass es völlig sinnlos ist, weil du wirst dann, also wenn die Zeit in einer App abgelaufen ist, kriegst du halt so ein Pop-up und dann steht da um 5 Minuten verlängern oder, also halt so ähnlich, weißt du? Oder
so.
Heute ignorieren, heute Limit ignorieren. Ja klar, ignorieren. Was kann die App schon von meinen jetzigen Bedürfnissen ahnen? Ich muss da jetzt rein. Und also nee, das hat nicht funktioniert. Was hingegen sehr gut funktioniert ist, dass ich seit über einem Jahr schon das Handy grundsätzlich leise gestellt habe. Das heißt, kein Vibrationsalarm, kein Irgendwas-Alarm.
Ja, okay.
Es ist einfach leise. Und ich hab jetzt nicht so einen Job, wo ich ständig erreichbar sein müsste. Und ich schaue oft genug aufs Handy, dass ich es mitkriege. Hm. Und alle Leute, die mit mir zu tun haben, die wissen, dass ich per E-Mail viel besser zu erreichen bin. Das sehe ich auch, da stört es mich auch nicht. Und das schalte ich dann nicht ab. Und wirklich, das ist total super, weil auf diese Weise kann ich das Telefon komplett vergessen. Stundenlang kann das irgendwo liegen, ohne dass es halt Geräusch macht, irgendeine Art von Geräusch. Und das hilft mir. Aber abgesehen davon verbringe ich sowieso gar nicht so viel Zeit am Smartphone. Mhm. Oder vielleicht mache ich mir da selbst was vor. Wahrscheinlich mache ich mir selbst was vor und ich lüge mir ein zusammen. Ich sag mal, meine Social-Media-Nutzung ist nicht so exzessiv, wie sie einmal war.
Ja, meine auch nicht. Also seit Twitter im Grunde,
ja, Twitter
ist halt so ein Assi-Planschbecken geworden, da gehe ich überhaupt nicht mehr hin, außer einmal in der Woche werde ich gezwungen, zu Twitter zu gehen. Meistens von einem meiner Auftraggeber, der dann sagt, ja hier, guck dir mal die Reaktionen auf diesen und jenen Artikel an, da siehst du es. Und dann sehe ich schon so, oh fuck, ein Twitter-Link. Dann muss ich halt wieder irgendwie ins Arschloch-Planschbecken. Seit Twitter nicht mehr nutzbar ist, zumindest für mich nicht mehr nutzbar ist, für viele andere anscheinend schon, bin ich da nicht mehr und bin auch kaum noch bin nicht mehr so viel auf Social Media, das stimmt. Aber also die Folge, um die es geht, die 855, Bibis Tasche hieß sie übrigens, keine Ahnung warum.
Wegen Bibis Beauty Place.
Genau, da gab es ja auch mal sowas. Die ist vom September 2018, also ist jetzt 5 Jahre her. Damals habe ich noch beim Radio gearbeitet und habe viel mehr Zeit damit verbracht, mein Handy nicht benutzen zu müssen oder mir einzubilden, dass ich es benutzen muss, weil in der Zeit, in der ich dann im Sender war, habe ich mich um andere Dinge nicht gekümmert, außer um den Job, den ich da im Sender hatte. Mittlerweile ist es so, also Frühjahr 2021 haben sie sich von mir getrennt. Nee, haben die mich dazu gebracht, mich von ihnen zu trennen. So, und seitdem kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das Telefon, ich sag mal, für mehrere Stunden einfach liegen zu lassen, einfach nicht zu beachten, weil mein gesamtes Erwerbsleben daraus besteht, dass ich relativ zügig auf bestimmte Sachen reagieren muss, weil ich ständig irgendwelche Termine jongliere. Kann ich mir das noch nicht mal ansatzweise vorstellen, das zu tun. Ich beneide Menschen darum, die das können, die also auch ein Erwerbsleben haben oder auch ein Privatleben, oder bei mir vermischt sich das ja auch alles, die so ein Leben haben, in dem sie einfach einen Tag lang das Telefon ignorieren können. So. Habe ich zum Beispiel im Urlaub machen können. Ich hatte dieses Jahr in Sommerferien tatsächlich 3 Wochen, in denen ich nichts arbeiten musste, gar nichts, null. Mhm. Ich habe den Computer zu Hause gelassen, ich hatte alles, was zu produzieren war, produziert, alles. Und da habe ich tatsächlich, wenn ich mich hingesetzt und gelesen habe, lag das Telefon irgendwo. Das heißt, es ginge, aber dann müsste ich ein anderes Leben leben. Was ich nicht unbedingt will, weil mein Leben gefällt mir sehr gut. Zielkonflikt.
Ja.
Ja. Weiter geht's mit Christian. Christian schreibt: Ich habe die Beobachtung gemacht, dass ich mich auf der Arbeit anders verhalte als privat. Beispielsweise bin ich auf der Arbeit sehr viel extravertierter als zu Hause. Habt ihr Ähnliches an euch oder anderen beobachtet und was meint ihr ist der Grund?
Ja, klar. Ja? Also das ist ja die älteste Erkenntnis von allen. Wir sind halt mit Masken unterwegs.
Ja.
Im Leben.
Wer war denn das? Wir alle spielen Theater. Wer war denn das?
Ja, Goffman. Irving
genau.
Goffman. Ja,
genau.
Und wir ziehen uns halt die Masken auf, beziehungsweise Goffman hätte gesagt, wir ziehen uns keine Masken auf, sondern wir sind Masken.
Hm.
Also das ist quasi, es ist nicht möglich, man selbst zu sein. Also quasi, es gibt kein echtes Ich, das hinter der Maske sich verbirgt, sondern unser ganzes Ich besteht aus verschiedenen Masken, die sich aus unseren unterschiedlichen sozialen Rollen ergeben.
Mhm.
Und wir sind halt dann auch in bestimmten Situationen, bestimmten Rollen gefangen. Ja, gefangen ist wieder so negativ, aber wir sind in diesen Rollen und die erfordern bestimmtes Verhalten von uns. Ich bin auf der Arbeit auch wesentlich extrovertierter, als ich es zu Hause bin, weil dieser Job es einfach von mir erfordert, auf Menschen zuzugehen, mit Menschen zu reden, mit Menschen zu kommunizieren. Natürlich bin ich so. Und jetzt kommt's, diese Rolle kann auch zum Teil meiner selbst werden, so dass ich nicht mehr das Gefühl habe, ich spiele eine Extrovertierte. Ich sage ja immer, ich bin eine Katze mit Hundemaske, wenn ich auf der Arbeit bin. Ja? Also ich spiele das nicht nur, sondern es wird zum Teil meiner Natur. Und weil ich nämlich in dieser Rolle auch die Gelegenheit habe, dieses Verhalten einzustudieren und es mir so richtig einzuverleiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und dann kann es auch sein, dass ich im Privatleben auch extrovertierter auftrete, weil dieses Verhalten schon so was Eingeübtes, so etwas Selbstverständliches hat. Also es ist auf jeden Fall nichts Schlimmes daran. Es ist absolut natürlich, dass das passiert, dass man verschiedene Personae, in sich hat, die dann in bestimmten Situationen aktiviert werden.
Ja. Wobei das gerade bei der Extraversion ist bei mir wenig Unterschied, ehrlich gesagt. Also es ist. Und ich habe halt auch wieder, das ist halt auch wieder, es gibt nicht die Arbeit und das Privatleben bei mir, sondern das vermengt sich.
Ja.
Das hier ist jetzt auch Arbeit, aber es ist auch Privatleben. Also es ist nie so ganz so klar trennbar. Mhm. Aber ich sag mal, also was bei mir verschwindet, wenn ich mich ins Private zurückziehe, ist dieser Redefluss. Also ich mache ja den Eindruck, als hätte ich ungeheuren Mitteilungsbedarf und ungeheuren Mitteilungsdrang. Wenn ich nicht arbeite, habe ich den nicht. Das kann passieren, dass du mich einen ganzen Tag schweigend erlebst.
Ja.
Weil ich einfach nichts zu sagen habe. So, das ist so der Unterschied. Und da kann man auch Extra- und Introversion vielleicht ein bisschen dran festmachen. Also ich bin eigentlich introvertierter, als ich wirke.
Ja, das kann sein.
Was?
Klar, weil du in der Öffentlichkeit als extrem extrovertiert auftrittst.
Ja, aber so dreht das ist. Der Witz ist, dass ich das schon immer mache. Ne? Ich bin schon immer das, was man so gesellig nennt.
Ja.
Ne? Das bin ich eigentlich schon immer. Und gleichzeitig ist es aber auch tatsächlich so, ich glaube, das hatten wir beide auch schon mal besprochen. Ne? Das kostet Kraft. Und irgendwann ist die Batterie alle und dann höre ich damit auf. Und im Moment ist es halt so, dass alles, was ich mache, also alles, was ich veröffentliche an Sendungen und so weiter, das ist genau die Grenze meiner Kraft. Mhm. Und das führt oft dazu, dass wenn ich dann irgendwo bin, wo ich privat bin, dass Leute sich wundern, dass ich ja gar nicht so extravertiert bin, wie ich scheine. Das ist, ja. Aber auch das, ja, wie gesagt, ist halt völlig normal. Aber bei anderen ist es halt so, die keine Ahnung, montieren den ganzen Tag den linken Blinker am VW Golf, kommen dann nach Hause und sind dann auch erschöpft. Und das ist halt eine andere Art Erschöpfung vielleicht, aber letztendlich, das Ergebnis ist dasselbe, gleiche.
Ja.
Und damit sind wir am Ende der Sendung und kommen zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Esurell. Wie geht's uns denn heute?
Mir geht's heute fantastisch. Ich bin absolut glücklich über das Wetter der Zeit, weil es jetzt dieser Spätsommer ist. Und das Licht ist wunderbar. Das ist so wie Eigelb, das langsam zerfließt. Und so gülden. Und also es ist so güldener Schimmer in den Bäumen. Es ist herrlich. Die Temperatur ist exakt richtig und eine kühlende Brise weht.
Echt? Ich fühle mich einfach Wetter gut. Da unten? Also bei uns geht's hoch.
Voll geiles.
Bei uns geht's hoch bis auf 29. Ich persönlich habe damit überhaupt kein Problem. Aber ich hätte dich jetzt nicht so eingeschätzt, dass so 29 Grad und strahlenden Sonnenschein, dass du das so,
ehrlich gesagt, ich war heute noch nicht draußen. Es kann sein, dass mich das auch belasten wird. Aber bei mir ist so, bis 25 geht's und da empfinde ich das nicht als Hitze. Erst wenn es über 25 geht, wird's unschön. Und mal gucken. Also kann schon sein, dass es steigen wird. Aber die Brise macht alles so viel besser. Weißt du, ich war mal in Ägypten und da war es super heiß, 30 Grad jeden Tag, aber da wehte immer dieser Föhn, also dieser Wind, dieser warme Sahara-Wind.
Ist halt trocken,
Ja, und der war trocken und der war aber trotzdem kühlend, sodass man diese Hitze nicht als drückend wahrgenommen hat.
Ja, aber so ähnlich wie dir geht es mir auch. Mir geht es auch sehr, sehr gut gerade. Ich habe letzte Woche, bin ich aberwitzig weitergekommen, damit meine Wohnung auszumisten, was ja immer noch ein Problem bei mir ist.
Oh also mein Gott, Holger. Ne, das
du
ist
weißt von
gut,
früher noch, wo ich gesagt habe, dass mein Wohnzimmer so aussah, dass ich jeden Tag damit rechne, dass RTL 2 kommt und einen Film über mich drehen will und so.
Ja.
Das Ganze, ich habe jetzt auch Klamotten ausgemistet. Ich habe gerade so einen Rappel gekriegt. Und zur Belohnung sozusagen dafür, dass ich das alles gemacht habe, ist jetzt das Wetter noch mal genau so, wie ich es ideal finde. Nämlich oberhalb 25 Grad. So, dass ich garantiert keine Socken anziehen muss. Also das ist so, Socken tragen zu müssen, ist für mich immer ein Zeichen davon, dass das Wetter scheiße ist. So ein bisschen irgendwie. Ja, und das ist genau das Gleiche habe ich auch. Das Einzige, was ich gerade furchtbar finde, ist, dass ich heute nicht raus kann. Also jedenfalls nicht, solange das Wetter so brillant ist.
Warum?
Aber, weil ich arbeite.
Ach so, du arbeiten musst.
Ja, ich muss arbeiten.
Verstehe.
Also ich hoffe, dass ich gleich nochmal ein Stündchen zum Einkaufen schaffe. Immerhin war ich dann mal draußen, aber ich würde eigentlich gerne jetzt den ganzen Tag irgendwie bei mir da auf diesem ehemaligen Flughafen, auf dem Tempelhofer Feld rumlungern, doof gucken und nichts tun.
Ja, aber ich muss echt bestätigen, aufräumen kann so geil sein. Das Ergebnis, das Aufräumen an und für sich nicht, aber ich habe das ja auch gemacht. Ich habe ausgemistet ohne Ende, 70% aller Bücher entsorgt, Klamotten rausgeschmissen. Ich habe jetzt doppelt so viel Platz, wie ich vorher hatte.
Ja.
Und wie sich das anfühlt, ey. Ja. Das ist wie eine Wiedergeburt.
Ja. Ich habe auch doppelt so viel Platz, wie ich vorher hatte. Und es ist trotzdem alles voll, also muss man auch sagen. Weil ich natürlich,
keine Lücken.
Ja, genau, weil ich, also das war halt wirklich, vorher war alles übervoll. Und mein Problem ist halt, also ich jetzt gerade, also was ich gemacht habe, ist, ich das komplette Schlafzimmer einmal durchsortiert. Wirklich alles raus, aus den Schränken, alles raus, alles wieder rein.
Auch geguckt, so feucht durchgewischt und so?
Nee, da bin ich noch nicht. Weil ich noch zu viel, ich habe einfach sehr viel Altkleidersäcke produziert und so. Das muss ich irgendwie noch wegschaffen, alles.
Ja, ich verstehe, Das muss auch Schicht für Schicht geschehen.
Genau. Und ich habe sogar Möbel abgebaut. Also ich habe wirklich so diese alte Kommode, wo sowieso das eine Schubfach nicht mehr in Ordnung war. Ich habe gedacht, leck mich doch am Arsch und habe das Ding komplett demontiert und bin dann gestern damit sogar hier zum wie heißt das hier, zur Berliner Stadtreinigung gefahren und habe das in die Holzreste gefeuert und habe jetzt eine sehr irritierende Lücke da, wo seit über 10 Jahren keine Lücke ist. Bin gestern Abend nach Hause gekommen, das Erste, was ich gemacht habe, als ich ins Schlafzimmer kam, war sehr, sehr schön. Und das Problem, dass bei mir alles so voll ist, liegt halt daran, dass ich irgendwie in den letzten, was haben wir, 2023, in den letzten 10 Jahren dramatische Gewichtsveränderungen erlebt habe. Und zwar sowohl dramatisch runter, wie auch wieder dramatisch hoch.
Aha, Jojo-Effekt.
Sozusagen. Und das hat halt zur Folge, dass ich im Grunde so Bekleidung, also Klamotten habe. Also ich habe Ausstattungen für jeweils 10 Kilo, wenn du so willst. Also wenn ich jetzt 10 Kilo abspecke, habe ich immer noch was zum Anziehen, weil das liegt noch da. Wenn ich jetzt 10 Kilo zunehme, habe ich immer noch was zum Anziehen, weil das liegt noch da. Und das liegt noch da, weil ich mir in dieser Runde gerade, in der ich abspecke, immer noch nicht traue, dass es das jetzt wirklich war. Also dass es jetzt wirklich funktioniert, obwohl es das erste Mal in meinem Leben ist, dass es intrinsisch motiviert ist und nicht extrinsisch motiviert ist.
Hm.
Und genau darum traue ich dem Frieden auch noch weniger, weil ich ringe mit mir selber darum und es kommt nicht mehr irgendwie eine. Also bisher, wenn ich abgespeckt habe, war es immer irgendein äußerer Anlass, eine wie auch immer geartete Krise, die nicht in meiner Psyche gelegen hat. Sprich Augenthrombose. Lukismus hatten wir vorhin ja auch in der Sendung. Also ich dachte, wie sehe ich denn eigentlich aus? Ich kann mir nichts Schönes anziehen oder so. Und diesmal ist es zum ersten Mal so, hatte ich glaube ich auch erzählt schon, ne, dass seit ich in der Psychotherapie bin, ich nur als Beifang dieser Psychotherapie Gewicht verliere.
Ja, Wahnsinn.
Und das ist nicht mein Hauptaugenmerk. Das ist natürlich eine super Motivation, ja. Irgendwie alle paar Wochen zu sagen, oh, T-Shirt passt nicht mehr, schmeiß weg oder tu, pack weg, nimm das alte raus, was so gepasst hat vor 3 Jahren oder 5 oder sonst wie. Und darum habe ich noch immer so viel in den Schränken. Also, weil eigentlich könnte ich alles von hier an 10 Kilo aufwärts, könnte ich eigentlich auch weggeben. Traue ich mir aber noch nicht. Aber gut, ziehe ich da halt im Zweifel, sondern wenn alles gut geht, erzähle ich in einem Jahr, dass ich das alles auch weggeräumt und noch ein paar Schränke abgebaut habe.
Ja.
Ja, das Wetter ist gerade die Belohnung. Also im Moment geht es wirklich sehr, sehr gut. Ja. Das war's. Dann gehen wir jetzt nach Hause. Komm, lass nach Hause gehen.
Ja, ich gehe jetzt.
Nur du und ich. Lass uns abhauen. Alexandra, vielen Dank.
Tschüss.
Und Publikum, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
redet, ist nicht tot.